Hallo! Schönen guten Tag und herzlich willkommen. Gleich geht's los mit Game Talk. Ich habe mich voll gefressen mit Gyros. Ich hoffe, die anderen können es auffangen. Bis gleich.
Oh Gott, oh Gott.
Ja, herzlich willkommen nochmal. Da sind wir wieder zurück aus diesem wunderbaren Intro. Chiara, erstmal schön, dass endlich dieser Golden Boy harte Zyklus aufgebrochen wurde. Ja, ich will jetzt nicht Golden Girl sagen, aber das
ist. Ich finde Golden Girls eigentlich ganz schön.
Ist okay.
Ja, also, wenn es für euch natürlich. Okay ist.
Ja. Thank you for being a friend.
Dum-dum-dum-dum.
Ich bin nicht zu viel gegeben, was ich back again.
Du kannst dich aufhalten. It's true. Du kannst dich aufhalten.
Nein, wir sind verklagt.
Das könnte alles sein. Das könnte wirklich alles sein.
Entschuldige, du hast den Golden Girls gesagt, ich habe alle Folgen gesehen.
Wir hat trotzdem sein Intro so behalten. Er hat sich nicht getraut, das Intro zu nehmen von Golden Girls.
Aber schön, dass du da bist.
Dankeschön.
Es war zwingend notwendig.
Schön.
Kein bisschen Party mehr.
Genau, ansonsten mussten immer hier für Östrogen sorgen. Simon und Sandro, schön, dass ihr auch wieder dabei seid.
Hallo.
Wir haben uns wieder zusammengefunden, damit wir natürlich ein bisschen nicht nur über die vielen Ereignisse reden, die in den letzten Wochen spieletechnisch passiert sind. Mhm. Das ist alles alleine eine Abhandlung über BioWare.
Und was das war ein Thema.
Ich wollte das kurz mal runterschreiben, was da so alles in diesem langen Artikel steht mit irgendwie über 11.000 Worten und dann wurden daraus zwei Seiten.
Naja. Genau, wir haben natürlich noch ein bisschen mehr geplant, werden wir uns ausführlich damit beschäftigen, weil das ist ja quasi nochmal über uns hereingebrochen. Wie die Zustände bei Anthem waren und mal wieder ein sehr aufklärender Bericht von Herrn Schreier, der wieder gezeigt wurde. Aber wir haben noch weitere Sachen. Ich habe Borderlands 4, oder?
3. Erstmal ist es 3.
Es ist 3.
Es gab zwar das Pre-Sequel, aber erstmal ist es Borderlands 3.
Ach ja, auf dieser wunderschönen Präsentation, genau. Wo dann der Windows Media Player nicht mehr richtig lief.
Ja.
Oh, die absolute Albtraum von jeder börsennotierten Firma.
Komplett furchtbar. Das nehmen wir nochmal auseinander.
Da werden wir ein bisschen, und wir schauen uns den USB-Stick-Inhalt von Randy Pitchford an, ja, und schauen, was er damit dabei hat. Und natürlich noch viele andere Themen, die ihm passiert sind. Wir haben euch im Chat im Auge. Wenn ihr spezielle Sachen gerne wissen wollt, sagt Bescheid. Was ich erstmal in die Runde fragen würde, wie habt ihr die letzten Wochen oder vielleicht das Wochenende spieltechnisch verbracht? Was habt ihr gemacht? Chiara, ganz Tag gezockt.
Ich habe tatsächlich die letzten Tage nur noch Sekiro gespielt.
Ja, das wirst du noch häufiger werden wahrscheinlich heute.
Ja, das ist wirklich so. Also ich hab
bist du weitergekommen?
Ich bin jetzt kurz vor Endgame.
Okay.
Also von daher, ich glaube, ich habe es die Woche auf jeden Fall durch noch.
Gut, Respekt.
Ich will nicht nach konkreten Fortstand dann fragen, weil manche Leute sind ja unterschiedlich.
Ja, genau.
Ne? Und ist auch wie will man das, woran will man das festmachen, ohne wirklich krasse Elemente zu spoilern vielleicht?
Das ist oben auch immer ganz schwierig im Redaktionsraum, wenn alle schon über irgendwelche Gegnertypen reden. Ich sage, haltet mal die Klappe bitte. Für mich ist das alles neu.
Also, ist es wirklich ein Spoiler zu wissen, dass da einer kommt, der, was ich, einen Stab hat oder so. Aber jeder weiß, was gemeint ist und man kann trotzdem drüber reden. Ich finde, es geht noch.
Es geht
kann
noch.
Ich kann wenigstens eine Frage stellen. Waren wir hier alle schon auf dieser Burg?
Ich glaube,
das ist direkt am Anfang.
Wo sie alle sagen, da trennt sich Spreu vom Weizen oder so.
Ach, deswegen,
so
ich dachte, das ist der Punkt, wo wirklich jeder es kann. Aber okay.
Ja, also entweder hört er auf an der Stelle oder er.
Naja, da macht
oder wir meinen Unterschied.
Wenn Klick macht, dann
das meine ich. Es ist der Moment, wo es Klick macht, was das Parieren und das den Timing angeht.
Ja. Da kommen alle spätestens dann die Abfragen, wenn du es nicht kannst, dann kommst du nicht weiter.
Na, dann ich glaube, so kann man am besten zusammen.
Wie läuft's denn bei euch, Simon?
Wir hängen gerade an besagter Stelle tatsächlich, nachdem wir mehr oder weniger alles so uns abgesucht haben, auch gemerkt haben, wo wir vielleicht kopflose oder so, wo man vielleicht optional später hin kann. Aber im Grunde gibt es gibt ein paar Stellen, wo wir halt wissen, wir können hin. Eine davon ist die. Und ich glaube, wir müssen erst mal parieren lernen, bevor wir woanders weiterkommen. Das ist ja das alte Sekiro, das neue.
Das alte Sekiro.
Ja, aber wenn man es eine Weile gespielt hat, es ist ja schon sich wiederholend, dass natürlich die Wege zwischen den Bossen sind angenehm zu machen. Und da kommt auch mal was Härteres. Aber im Grunde kann man es immer schaffen mit ein bisschen Geduld und vor allen Dingen Konzentration. Aber dann diese Endgegner, da kriegst du auf die Fresse, bis du raffst, okay, bei zwei Drittel macht er irgendwann das, bei der Entfernung macht er das. Du versuchst die ganzen Die and Error rauszukriegen. Wie kommst du ran an ihn? Und an dem Punkt sind wir, weil die zweite Phase ist halt ein bisschen noch mal anders als die erste. Und dieses Nils hat es schon sehr gut raus. Wenn Nils hat mehr Skill als ich. Wenn Nils einfach aufhört, Bloodborne zu spielen, dann ist der perfekt. Das Timing hat er schon super gut raus.
Das ist das wirklich das Problem, was ich, weil Sekiro Hauptmann bei mir liegt jetzt erstmal ein bisschen brach. Ich habe es noch einen kleinen Tacken weitergeschafft, aber ich bin mittlerweile bei Bossen, wo nach 40 Handläufen das nicht funktioniert hat. Und da bin ich eigentlich bei Soul schon ein bisschen weiter. du denkst oberflächlich, dass die Mechanik sehr ähnlich ist zu Souls und zu Bloodborne, aber ist ja komplett anders mit dem Ausweichen, mit der Geschwindigkeit drumherum, dass du gar keine Invincibility-Frames beim Ausweichen hast. Na, alleine der, ich habe immer noch im Gefühl, dass ich durch eine Rolle irgendwie durch einen Angriff durch kann. Das funktioniert da nicht.
Bei manchen Bossen schon, aber ich finde, man sollte sich das komplett abgewöhnen. Das macht man am Anfang sehr gerne und dann muss man sich auch mal die Counterangriffe zu Gemüte führen, also Mikiri auf den Gegnerkopf springen und so. Und das Parieren auf jeden Fall. Also ohne Parieren kommt man nicht weiter.
Springen habe ich noch nicht raus. Also das erwischt mich immer. Dieser Move hat aber ja jeder, so wo man besser gesprungen wäre.
Wirklich sehr üben, ja.
Aber ich finde, das geht noch leichter, also im richtigen Moment den Knopf drücken, als springen, weil das irgendwie so außerhalb der. Das ist so unerwartet, also das würde man ja bei Bloodborne jetzt auch nicht machen und dadurch ist das so gar nicht drin. So, was du gerade gesagt hast, wie so ein Pavlovscher Reflex kriegt man das ja antrainiert, diese Invisibility Frames und die Rolle zu nutzen und plötzlich ist das alles anders.
Das mehr dann.
Ich find's auch schön, dass du Die and Error gesagt hast, nicht mal Trial and Error.
Jeder weiß, was gemeint ist.
Die and Error, das ist es nämlich und bei mir ist das Problem in letzter Zeit, dass ich viel unterwegs war und dann, wenn ich mich auf Sekiro einstellen will, dann will ich es auch richtig über mehrere Stunden, dann will ich mich richtig reinfriemeln. Und dafür, ja, ist so, und dann will ich auch die volle Kante haben, so. Und dafür hatte ich nicht genug Zeit zuletzt, deswegen bin ich noch nicht so weit wie irgendwie alle anderen oben im Redaktionsraum, deswegen habe ich unterwegs nur Trials Rising gespielt. Das liebst du ja auch, wie ich weiß.
Ja. mir hat das sehr Bock gemacht, Trials. Bisher, wann immer wir es gespielt haben, hat es eigentlich Bock gemacht.
Ja, und das hatte ja noch ein schönes Ende jetzt bei Tobodoo. Das lief ja ganz gut.
Ja gut, aber wir haben nicht zum Ende gespielt. Das wollte ich ganz, nee, ganz sicher nicht da.
Das natürlich nicht, aber das war schon besser, als ihr es mal so gespielt habt.
Am Ende von Robo Duo müsst ihr dann einen von den Pacific Rim Robotern steuern. Dafür ist das Training eigentlich.
Das ist geil. Ja, das ist das Endgame auf jeden Fall zusammen. Aber Budi und ich waren sehr gut zusammen. Wir haben uns richtig so connected.
Wer hat Gas gegeben, wer hat gelenkt?
In dem Fall habe ich gelenkt und Budi hat das Gas gehandelt. Und das war auch okay so. Aber wir hätten es auch andersrum machen können.
Filigraner Gasfinger.
Ja, nee, der Budi ist ja sehr gut in sowas, ne? Und der erzeugt dann auch die nötige Ruhe bei mir. Ansonsten mit einem Ede könnte ich wahrscheinlich, wären wir beide sehr viel schlechter. So, das ist schon lustig. Tobodoo gefällt mir sehr gut.
Der Dennis ist ja leider nicht da, aber seine Meinung würde mich mal auch interessieren zu Sekiro. Weil Dennis würde es ja sicherlich auch vielleicht wieder. Vielleicht ist er deswegen nicht da.
Als Veteran, er ist immer sehr auffällig, ne? Wie diese Krankheiten immer zusammenfallen mit den Releases von großen Spielen. Mass Effect 3, die ist denn das? Nein.
Aber vielleicht.
Ich sag einfach, ich brauche das für die Arbeit. Wo wir gar nicht
Ja, gut, wenn man eh schon krank ist, dann kann man auch zocken. Also.
Ja, stimmt. Vielleicht schaut Dennis trotzdem zu, denn wir haben eine tolle Aktion, die gerade für Dennis natürlich ganz toll ist. Habt ihr schon am Anfang gesehen, vielleicht zu Smileys. Und zwar gibt's da einen Smiley-Fan-Deal. Und der bedeutet oder es besagt, dass ihr 3 € sparen könnt bei einer Bestellung ab 9 €. Das findet ihr dann unter smileys.de/rbtv, da wird's auch eingeblendet und da könnt ihr sparen, wenn ihr Bock auf eine Pizza habt. Da wird der Dennis bestimmt sich auch drüber
freuen. Haben wir noch dieses schöne Fanbild? Ich weiß nicht, ob die Regie das noch irgendwo vorliegen hat. Das wurde uns vor ein paar Wochen ja geschickt, wo die Leute so Fanart von uns gemacht haben und Dennis war einfach mal eine Pizza.
Ja,
Dennis, ich glaube, das war prophetisch.
Wenn ich an Dennis denke, denke ich auch eher noch an Pizza.
Ey, sein Bild bei Slack ist auch eine Pizza.
Ja, das ist wirklich, Slack. Und das ist der meiste Kontakt, den ich mit ihm habe, ist über Slack, wenn ich sein Pizza-Bild sehe.
Weißt du, Dennis ist
Pizza
gleich.
Ist wieder da,
Kriegst automatisch wieder den Geruch. Für mich sah das Fanout aus, falls wir es irgendwo da noch finden. So, kennt ihr noch die Simpsons-Folge, wo er zum Donut wird und sich anfängt selber zu essen? Ich glaube, das wäre, wenn Dennis das passieren würde, dann der wird den Tag nicht überleben.
Ziemlich sicher.
Essen, aber ich bin so köstlich.
Ja. Jetzt habe ich Hunger. Ich habe nichts gegessen heute, Leute.
Und ich will jetzt aber diese Simpsons-Folge mit Dennis sehen als Pizza.
Naja, jedenfalls könnt ihr da gerne bestellen, oder?
Das ist doch die
Aussage, jetzt kriegt ein bisschen. Oh, da ist es ja.
Da ist es schon.
Ja. Pizzakopf.
Ja, es sind entweder Totenköpfe oder Pilze. Bacon und Oliven, glaube ich, sind es. Und die Augenbrauen eventuell.
Man erkennt es schon, ne?
Man erkennt
es. Aber will man, da würde ich drumherum essen, sagen wir es mal so.
Man muss erst mal gucken, wie die Salamis verteilt sind eigentlich. Ja. Ne? Vielleicht ist das erstmal die eine Seite.
Und dann die andere. Dann möchte ich den Zähne essen. Kein Mensch.
Auf keinen
Fall. Aber dann ganz cool. Das Ganze, also alleine was du, das wäre ja nicht wirklich lebensfähig, weil dir das ganze Öl vom Käse in die Augen trifft die ganze Zeit.
Oder was ist, wenn Tabasco drauf ist? Dann wird's schwierig.
Musst du dich in die Augen, ne? Weil du eine Pizza bist. Das sind die Probleme, wenn du eine Pizza bist.
Ja. Wenn du in den Urlaub fährst, gehst du nicht zum Bräunen, sondern zum Backen. Ja, legst dich dann also mit deinem Tiefkühlgesicht dann quasi in die Sonne und backst dich erstmal.
Die Top 10 Probleme, wenn man eine Pizza isst, könnte man eigentlich mal, also nicht, weil Leute denken, wenn man eine isst, aber nein, wir ziehen es durch.
Es wird
nicht besser.
Von einem Essensproblem wird zum philosophischen, wenn man aus isst ein S wegnimmt.
Ja. Aber wir sind nicht bei Spielen mit Bart. Wir müssen wieder zum Thema kommen,
glaube ich. Genau, Leute. Dazu kommen eher noch bald mehr.
Abseits von Sekiro, was haben wir denn noch
so gespielt? Du hast Trials gespielt?
Trials Rising gefällt mir sehr, sehr gut. Das einzige Problem ist natürlich, und an dem Punkt bin ich gerade angekommen, dass du irgendwann quasi erstmal nicht mehr weiterkommst, sondern grinden musst, quasi.
Ja.
Also du musst erstmal grinden, damit du dann die späteren Level bekommst. Und an dem Punkt bin ich gerade. Und das ist ein bisschen frustrierend so. Ich weiß gar nicht, warum sie es an dem bestimmten Punkt gemacht haben, weil die ganzen bisherigen Teile, die waren ja auch einfach, ja, du schaltest halt ein Level nach dem anderen frei und dann hat sich das und dann kannst du es halt perfektionieren und so. Und jetzt ist da diese Grenze, wenn du so willst. Das ist ein bisschen frustrierend, aber abseits dessen finde ich sehr, sehr cool. Vor allem habe ich jetzt am Wochenende auch mit einem Freund diesen Tandem-Modus gespielt. Und der ist fantastisch, weil da bist du halt zu zweit auf einem Motorrad quasi drauf.
Mhm.
Und dann musst du natürlich koordinieren, ja, wer drückt denn jetzt wie doll nach vorn, nach hinten und so weiter. Das macht unfassbar viel Bock. Also da sehe ich auch sehr viel Potenzial. Das werden wir sicherlich auch nochmal auf dem Sender machen irgendwie.
Guter Modus, den sie echt sinnvoll eingebaut haben, der auch echt Bock macht, ja.
Voll clevere Idee einfach. Und das liebe ich halt. Und
könnte man eigentlich auch wirklich noch ad absurdum führen. Und man könnte es durchaus auch ein 3- oder 4- oder 5er Leute da auf. Ich meine, warum nicht, ne? Es ist
voll.
Trials. Irgendwann wird's absurd, aber bis zu einem gewissen Grad hat das noch eine Daseinsberechtigung.
Die Version, wo man sich dann die Switch-Controller in die Füße ketten muss und dann müsst ihr alles so im Tandem radeln.
Ne? Ja, oder es wird wie die Parodie auf die Gillette-Werbung, wenn dann irgendwie einfach 20, so ein Multiplayer, 20 Leute auf einem Bike. Ja,
was machen
die? Kannst du minimal irgendwas machen. So eine Idee hatte Budi mal. Als es hier noch, als Game Talk noch ganz andere Namen hatte.
Ich weiß nicht, wovon du
redest. Der meint, der hatte ja so ein Tetris in einem viereckigen Raum, wo von oben Stücke, Blöcke runterfallen und jetzt kommt's, die Leute waren in diesem Stück und konnten in dem fallenden Stück auf so Buttons drücken und dann drehte sich das.
What?
Typische Buddy-Idee, okay. Aber gar nicht so dumm. Und Leute haben das auch gebaut als Mod. Das okay. Weiß ich noch, kann man sich, Mann, die Game Pitches müssen wir wieder einführen. Ohne Scheiß, die waren eine gute Idee.
Voll, ich kann mich auch noch an Bars erinnern. Von Schröck,
dieses Klassenspiel. Das, genau, das Alter, war das ja dann war
mega auch. Mega gut. Ja. Das war doch in deiner
Witcher. Ja, aber das war ein Deluxe-Game-Pitch. Ansonsten reicht einfach ein Blatt Papier. Ich wette, du hast auch noch sehr viele Ideen, die da in dir schlummern. Die kenne ich ja alle
aber
schon.
Aber das Ding ist,
ich habe noch gar nicht drüber nachgedacht, aber bestimmt.
Doch. Aber nächste Woche ein Game-Pitch.
Eine verkaufe ich nur an Russland.
Aber das Ding ist, sollte Game-Files dann irgendwann bald zurückkommen, sind ja da wieder die Game-Pitches am Start.
Ja, stimmt.
Da
sind sie auch sinnvoller eingebaut.
Ja, aber wir nehmen auch die guten hier. Also, das ist ja kein Problem.
Deswegen.
Alles, was man bei Game-Files dann einfach. Simon, hast du noch was anderes spielen können zuletzt für dich privat oder hauptsächlich
auf dem Sender? Es ist leider auch Sekiro, weil ich natürlich, wir haben ja den Deal, dass wir privat bis zu den Punkten vorspielen können, an denen wir sind, damit wir so ein bisschen auch die Gegner üben können. Das habe ich jetzt noch gar nicht machen können. Ich bin noch nicht an besagten, ich habe vergessen,
Genshiro,
genau.
Mhm. War das ein Spoiler? Oh.
Ist es ein Name?
Ja,
das ist und Name. Was ich zu Hause gemacht habe, während ich einen Film geguckt habe, ich bin nicht, ich schäme mich nicht, das zu erwähnen. Und vielleicht erzählst du es, weil du kennst es sicher auch, wenn du es durchgespielt hast, kennst du doch diese eine, wo du die Ratten legst und dann direkt wieder zum Buddha und dann hoch und wieder die Ratten legen, diesen Trick?
Den habe ich gar nicht gemacht.
Okay, gut, dann, ehrenvoll, sehr ehrenvoll von dir.
Ja.
Du kannst eben du kannst durchs Tor, bei dem Reiter auf dem Pferd. Und dann kannst du da hoch und da sind diese drei Ratten. Das sind die mit den komischen Reißhüten.
Ja,
ne? die killst du und die bringen 90 oder so, was schon viel ist. Und dreimal 90. Und du kannst sie auch noch von hinten. Also kannst zwei von ihnen von hinten, den dritten machst du direkt mit der Axt und machst den finished. Und das dauert 10 Sekunden. Springst über die Mauer, bist direkt wieder bei dem Buddha, resettest, läufst direkt wieder hin. Da ist dann ein Typ mit dem Bogen, den killst du. Und dann läufst du quasi denselben Weg immer und immer wieder. Mhm. Da machst du enorme. Also da kannst du grinden und es stört nicht.
Das gibt's eigentlich für jedes Gebiet. Also das habe ich schon so oft gehört, dass dann in irgendeinem anderen Bereich ist Ninja. Bei mir gerade sind andere Gegner, wo ich richtig viel XP bekomme, wo ich dachte, ich könnte eigentlich ziemlich gut hier farmen, aber habe ich halt bisher nicht gebraucht.
Okay. Gucken, wie viel.
Es war in dem Fall echt verlockend, weil es so einfach geht.
Ja, manchmal braucht man wirklich Geld und Loot und deswegen macht man es halt auch.
Ja.
Nicht nur, um stärker zu werden.
Ich will diesen Technologiebaum einfach ausbreiten. Ich will den komplett haben und dann überlege ich mir, was da geil ist.
So, was so sinnige Sachen sind. Ich meine, ich habe da auch schon bei anderen Leuten gesehen, dass du irgendwie noch bessere Heilfähigkeiten und sowas hast. Ich denke, das ist das, worauf man dann hin sollte. Aber du bist trotzdem darauf angewiesen, du kriegst ja wirklich nur stärker Upgrades und mehr Energie, wenn du nach und nach dann wirklich Bosse besiegst, weil das ja danach erst diese komischen Erinnerungen gedroppt werden, die deine Stärke erhöhen. Also musst du letzten Endes
auch die Perlen, die wiederum die
Perlen damit auseinandersetzen.
Das ist schon geschickt gemacht, nur man kann eben trotzdem sich einen Vorteil erkämpfen, sage ich mal, durch die passiven Fähigkeiten, die halt einfach einem ein bisschen stärker oder die Posture, die Haltung irgendwie verbessern.
Mhm.
Naja, ich will jetzt auch nicht zu lange über Sekiro, wir reden ja ständig über Sekiro. Es
wird ja auch irgendwann bestimmt ein Nachspiel dazu kommen.
Ich habe tatsächlich was anderes gleich, aber
okay, ich fasse es in kurz ein paar Sätzen zusammen. Ich habe immer noch Subnautica auf dem Programm, weil ich da habe ich mich in der Höhle festgefahren, super nervig, in der Höhle und da sind überall so Blutegel, die alles wegsaugen und dann habe ich irgendwie auch noch einen Bug, in meinem U-Boot, was dafür sorgt, dass es ständig zersetzt wird von Säure, weil ich einmal in Säure und irgendwie ist das hängen geblieben und ist ein Bug. Ne? Und dadurch, dass mein großes U-Boot, das kleine U-Boot, was angedockt ist, die ganze Zeit heilen will, wird die Energie leer gesaugt. Und es ist so nervig. Jetzt bin ich da aber raus aus dieser Situation, aus der Höhle auch raus und alles. Furchtbar. Und jetzt habe ich einen neuen Spielstand. Ich bin voll happy, dass ich das bald wieder machen kann. Und ich merke jedes Mal wieder, wie dieses Spiel mich immer wieder in seinen Bann zieht. Es ist egal, wie oft ich schon gespielt habe. Ich will nur kurz was machen für die Show, irgendwas vorbereiten, zack, 4 Stunden weg. Und ich habe einfach sinnlos gesammelt oder irgendwas aufgebaut, was ich dann in der Show zeigen kann. Es ist so ein wunderschönes Spiel.
Wir sind ja auch sehr gespannt drauf. Es dauert zwar noch ein bisschen, aber wir haben schon Bewerber für Speedrandale, die das dann auch noch mal zeigen wollen. Das dauert aber eben noch ein bisschen, also kannst du auch noch.
Resident Evil habe ich ein bisschen geübt. Da bin ich aber sehr aus dem Tritt. Da habe ich direkt gemerkt, oh, da musst du noch mal komplett, brauche ich mal wieder 2 Tage, um reinzukommen. Sag dir,
wenn ich in Tritt komme, kommst du schnell in Tritt auch rein.
Ja,
dann müssen wir einfach
Moment auf dich.
In Peak Performance müssen wir danach sein.
Genau, wir müssen uns einen Termin setzen, dann haben wir auch eine Woche Zeit, richtig zu trainieren, weil wir beide reinkommen müssen. Wir battlen uns in Resident Evil 2, das vielleicht zur Erklärung.
Ja.
Warum
ja,
wir so penisvergleichmäßig gerade.
Ja, das habe ich aber mitbekommen. Ich frage mich, ich habe tatsächlich auch mal versucht, ein Spiel zu Speedrun. Nichts
Maskulines dran.
Was aber dann richtig viele Stunden gedauert hat. Das war GTA 3. Weil man sich halt einfach die ganzen Tricks anschauen muss und die ganzen Kniffe. Und da gibt's irgendwelche Sprungtricks, wo du dann verschiedene Tasten gleichzeitig drücken musst. Das habe ich einfach nicht hinbekommen. Wollte ich fragen, wie bereitet ihr euch denn davor? Gut,
Resident Evil ist ein Glück. Also Resident Evil 2 brauchst du wirklich wenig an so klassischem so Frame-Perfect-Skill oder sowas, dass du irgendwie
den einspringst.
Oder es gibt da so dieses eine Ding, aber das habe ich nicht groß probiert. Ich weiß nicht, ob du es benutzt, Simon, wo du dich irgendwie in der Bibliothek durch die Treppe glitschen kannst.
What? No?
Hast du es mal gesehen? Da kannst du irgendwie, wenn du in der Bibliothek bist, einen Zombie so hinbewegen, dass du der irgendwie dann durch das Geländer dann durchglitscht durch den Boden, dann kannst du dir einen Teil vom Polizeirevier sparen. Irgendwie. Ne? Das ist irgendwie so eine Technik, die vor ein paar Wochen nochmal gezeigt wurde.
Das ist gerade, ja, da bin ich nicht up to date.
Aber das ist so ziemlich das Einzige, was nochmal irgendwie hinzugekommen ist.
Nutzen wir Glitches oder
ich,
nicht?
Ich würde es nicht hinbekommen, weil ich das wirklich dann so.
Ich würde nämlich auch ungern noch sowas lernen.
Du kannst es, es hängt von der Kategorie ab, aber Resident Evil ist auch sehr verzeihlich, dass du eher aufs Optimieren hingehst. Da geht es mehr ums Zielen und Pathfinding und sagen, okay, ich weiß genau, wenn ich da um die Ecke gehe, dann ist der Zombie gerade auf dem Timer, dann muss ich einfach links bleiben und kann dran vorbeilaufen. Ich habe, als ich einfach nur mal so einen Testrun gemacht habe, nachdem du dann die ganzen Sachen getwittert hast, einfach so nach Gefühl war ich auch bei 2 Stunden 40 oder sowas, wo ich dann auch denke, okay, das ist zwar keine Speedrun-Zeit, aber für ohne Tricks benutzen und einfach nach Gefühl gehen und da bin ich auch schon jetzt unter 2 und ich hoffe, dass ich es mal so in deine Nähe dann bringen kann, dann können wir uns dann vernünftig battlen, aber es ist ein verzeihlicheres Spiel.
Verzichte auf die, oder überlege, was das Äquivalent von Claire zur Schrotflinte ist, auf die man am Anfang verzichten kann, um sie später im Labor zu kriegen.
Das hat Granatwerfer. Bei
mir, das hat enorm viel gebracht und dann kriegst du so einen Arschtritt, wenn du merkst, ah, ich habe gerade 10 Minuten gespart und dann, wo kann ich noch? So, und dann bist du gierig. Und das ist echt ein geiler Moment, wenn du immer, das macht's, glaube ich, aus, dass die Sucht, wenn du es irgendwann immer wieder reproduzieren kannst, diese Euphorie, eine gute Zeit hinzulegen, die ist ja irgendwann, ist es einfach allprogrammiert.
Ja, das sind die besten Leute sind natürlich die dann wirklich streamen können und das auch on-air dann üben. Ich habe mir für die, wie viel hatte ich jetzt, 25, 30 Stunden mit Sekiro, um das nochmal kurz anzusprechen, da habe ich auch geguckt, was der Speedrun aktuell ist und nur bis zu dem Punkt geguckt, wo ich dabei gekommen bin, da war der Kollege nach 10 Minuten so weit, meine 30 Stunden und für den ist es einfach, der guckt kaum noch mehr hin, ne, und machst auf dem PC natürlich, wo er dann immer so alles timen kann und die Blocks und so weiter, die haben das perfekt intus.
Krass. Ja. Ich bin sehr gespannt drauf, ich habe noch eine Frage an Simon, wie weit bist du denn bei Telltale's Walking Dead Final Season?
Naja, ich bin jetzt heute, also heute Abend spielen wir das Finale, wenn ich mich nicht irre, ist es die letzte Episode. Ich glaube,
die dritte,
ja.
Ist es die dritte, ja?
Nee, es müsste schon die vierte sein, ne?
Die letzte. Ich glaube, die dritte
haben wir schon gespielt. Ich weiß nicht, ob sie eine noch gecancelt haben. Zumindest haben sie.
Du meinst, ich glaube, 5 waren angedacht und die 5. haben sie gecancelt.
Okay, und
die vierte wurde noch zusammen.
Ich müsste ja eigentlich wissen, aber ich weiß es nicht. Ich verlasse mich auf dich, weil ich glaube, das klingt plausibel. Und ich glaube, wir sind schon bei 4.
Und die ganzen Telltale-Leute sind ja jetzt dann zu Skybound.
Da waren nur noch Staubwolken abgesetzt. Die haben wirklich Enter gedrückt beim letzten Code und dann waren Staubwolken und weg. Weil, also keiner will da länger bleiben als nötig.
Aber zumindest haben sie noch eine letzte Episode gemacht. Mal gucken, wie es wird.
Ja, ich finde, sie haben auch nicht jetzt, man merkt nicht, dass es, man sieht jetzt nicht die Klebestellen, wo sie irgendwie keinen Bock mehr hatten, noch was zu Ende zu bauen. So ist es nicht. Ich habe sogar das Gefühl, ich werde es heute Abend dann nochmal bestätigen, hoffentlich, dass man sieht, dass sie eigentlich gerade so dabei waren, so die richtigen, vielleicht die richtigen Änderungen, um das Schiff dann doch so mal in eine etwas kommerziellere Richtung irgendwie zu drehen. Also einfach ein bisschen mehr zu bieten als das, was sie bisher geboten haben. Und sie haben es scheinbar einfach nicht mehr vollenden können.
Dann waren sie schon bankrott.
Es ist aber eine Staffel zu spät. Zumindest bei Walking Dead kommen sie mindestens eine Staffel zu spät. Sie hätten eigentlich Staffel für Staffel innovieren müssen. Sie haben das Genre gegründet und dann nicht betreut. So.
Ja, das, die haben sich sehr darauf verlassen. Ich glaube, da hatten wir auch im Podcast darüber gesprochen, ja, dass es eben um Adventures und solche narrativen Experiences ging. Einfach, Telltale hat sich auf den Lizenzen zu sehr ausgeruht, ja, und dafür ist cool, wenn du einen Batman hast oder ein Game of Thrones oder Wolf Among Us, was ja auch eine Comic-Lizenz ist. Mhm. Aber wenn da nicht so viel Unterschiedliches gemacht wird, sondern du irgendwann nur noch die Mechanik dahinter erkennst,
ja,
dann ist das auch.
Ich finde es ein bisschen schade um The Wolf Among Us, weil man hatte ja auch ein Video gesehen mit den Entwicklern, die dann voller Herzblut und sowas darüber geredet haben, wie toll es ist. Und jetzt hat es keiner mehr. Also hat irgendwer die Lizenz eigentlich gekauft? Oder
nee, wenn, dann macht es wahrscheinlich Skybound halt weiter, aber da muss man mal abwarten.
Ja, aber wenn jetzt einer, also wenn jetzt einer Telltale kauft, hat er ja nicht automatisch auch die Rechte an den anderen Sachen, sondern er hat nur die Rechte bis zu Jahr X, was sie damals irgendwie ausgehandelt haben.
Ja, das sind ja auch so Rechte, weißt du, mit Warner Brothers für Batman dann, was kam, und Tales from the Borderlands müssen natürlich mit 2K dann irgendwie vereinbart sein.
Wo ist der Reiz, dann Telltale zu kaufen? Ne? Für welche Rechte? Was haben sie denn an eigenen Marken?
Sie haben viel lizenziert natürlich, da haben sie natürlich auch nicht mit der Lizenz.
Das will keiner, du
willst. Ich fand immer noch mit am besten, als sie noch hier so diese so Halb-Adventure-Sachen gemacht haben zu Beginn. Die Sam & Maxes habe ich gerne gespielt, selbst Tales of Monkey Island.
Hat einer mal das Back to the Future?
Back to the Future,
hab ich auch sagen. Ich fand's gar nicht
vollkommen,
so
vollkommen
solide. Die Stimme von Marty McFly war super. Die haben sich da irgendwie noch Mühe gegeben.
Ja. Also, ja.
Haben sich noch Mühe.
Sie haben sich
aber sie haben wirklich gemerkt, okay, es ist wichtig, dass er klingt wie Marty McFly so ein bisschen und haben das aber auch gut. Den und Punkt haben sie abgehakt. Ja, sie haben vielleicht, die Story war, ich habe irgendwann aufgehört, weil sie ein bisschen zu plump war.
Es war okay. Ne? Es war.
Also nicht das, was man gewohnt ist.
Ja,
man ist
halt
hohe Qualität konntest, auch gewohnt.
Genau wie bei Tales of Monkey Island, wie es und bei Sam Max auch, das war eben eher ein bisschen gehobene Fanfiction. Ne? Was wäre, wenn wir die Charaktere haben, lass uns da auch mal eine Geschichte ausdenken. Und dann sind sie mehr nur in die Narrative gegangen.
Was war insgesamt euer Favorit bei Telltale? Von allen Spielen, die sie gemacht haben?
Boah, Sam Max.
Echt?
Ja.
Noch vor Walking Dead Episode 1.
Also,
Staffel 1.
Staffel 1 war natürlich schon cool und auch ein sehr einschneidendes Erlebnis. Nur da hat mir natürlich im Nachklapp die ganzen anderen Sachen, die von Telltale gekommen sind, jetzt kann ich es nicht mehr mit dem gleichen Auge dann betrachten, weil du einfach im Nachhinein merkst, dass nichts Konsequenz hatte und du sowieso immer wieder auf die Schiene zurückgeführt wirst. Vom Spielen her war Walking Dead schon sehr cool, aber als bestes, spaßigstes Erlebnis war natürlich noch das Kniffeln bei den Sam Max-Teilen drin.
Cool.
Die habe ich noch gern gespielt.
Chiara, deins anscheinend.
Nein, nicht im Wolf Among Us, wo man es glaubt. Bei mir war es The Walking Dead, weil es einfach das erste Telltale-Game für mich war und ich fand das Ende so emotional. Außerdem, es war das erste Mal, dass ich ein Kind in einem Videospiel nicht nervig fand.
Ja. Das ist ganz wichtig, weil das wirklich.
Achso, ich wollte gerade sagen, ich habe es den Vater erschießen lassen, aber du meinst hier Clementine, ne?
Ja, ja. Okay.
Nicht den anderen.
Genau.
Das war seine Verantwortung, das muss der Vater machen.
Ja. Es hatte schon einen krassen Impact auf jeden Fall damals.
Ja, das genau. Und einfach, weil es mich emotional mitgenommen hat, ist es immer noch mein Favorit, auch wenn Episode 2 dann auch nicht mehr so gut war.
Ich fand der Tales from the Borderlands tatsächlich am besten, weil der Humor war super.
Beides ist
und Storytelling, auch Charaktere, die haben es halt geschafft, so Humor zu verpacken, aber trotzdem, dass du dich für die Story interessierst. Und das habe ich eigentlich bei Borderlands nie. Die Charaktere waren zwar cool und das hat ja auch sehr viel Humor, Borderlands 2, aber Tales from the Borderlands hat das alles verknüpft, was ich irgendwie daran so mochte. Ja. Plus eine halbwegs coole Story. So. Also das
weißt du noch, wie die Roboter hießen? Die waren so witzig. Also die habe ich gemocht eben.
Ich glaube, die werden sogar bei Borderlands 3 dabei sein.
Ach was.
Da können wir nämlich jetzt auch mal rübergehen zu
den News.
Warte.
Claptrap oder
so. Ein wichtiges Spiel habe ich noch.
Okay, dann.
Das wichtigste Game des ersten Halbjahres 2018. Ich habe nämlich mehrere Stunden Days Gone gespielt.
Ach ja, da war ja was.
Ich sehe schon, die Stimmung senkt sich.
Ich bin immer so lange, bis dann jemand wie du kommt und sagt, nee, ist scheiße.
Nee, ist nicht scheiße.
Bin ich gehypt. Okay, das ist doch positiv.
Vollkommen.
Man kann ja auch moderat gehypt sein. Es muss ja nicht immer das Allerbeste sein. Manchmal ist es eben auch, es gibt nicht so viel Motorrad, Open World, zombie-esken Endzeit-Spiele. Ne?
Ja.
Da ist man schon in der Nische, aber davon gibt's nicht viele.
Also so weit ist der Release nicht mehr, um es kurz mal zu machen. Ende April kommt's dann knapp.
Ist es besser als Headhunter?
Ja. Also, du meinst Streamcast?
Ich geh's einfach alle Motorradspiele durch.
Du versuchst es abzuklappern. Es ist besser als Hunted auf der Xbox. Ist auch egal. Ich konnte es jetzt ein paar Stunden spielen, Sony waren hier und ich konnte den Anfang erst zocken und dann bin ich so ein paar Stunden weiterspringen können mit dem Save, um ein bisschen so das Mittelgame zu probieren, wo schon ein bisschen so Open World freigeschaltet war. Im Grunde war der auf jeden Fall beim Spielen wesentlich positiver, als jetzt so mein Eindruck nach den ersten Trailern gewesen ist, wenn du die vor allem auch mit schlechter Qualität gesehen hast und Kompression und so weiter. Es fühlt sich zu einem Teil sehr Last of Us-mäßig an, einfach was so das Storytelling angeht. Und jetzt hast du nicht unbedingt dann hier den Vater und die Tochter die Beziehung, sondern du hast eben diese Biker-Kultur, ein bisschen die typische.
Weil ist doch auch eine Familie.
Motorradromantik dann.
Natürlich Sons of Anarchy-mäßig auch so ein bisschen, oder?
Sehr viel Sons of Anarchy noch da mit rein. Aber auch viele so Storytelling-typische Sachen. Der Hauptcharakter vermisst seine Frau, die dann umgekommen ist am Anfang. Ja, der Anfang ist sehr exakt wie bei Last of Us. Gerade ist die Plage und wir müssen gucken, wie wir da vorbeikommen.
Und der verliert sie. Du hast
diese typischen Szenen, jetzt bin ich unterwegs einsam mit meinem Bike und nur noch mit meinem Schwager hier. Lonely und versuche zu überleben und habe immer das zerknüllte Foto von meiner Frau, das ich angucke ab und zu mal, so diese typischen Sachen. Der Hauptdarsteller, sehr lustig, das ist hier der gleiche, der den Starkiller gespielt hat bei Force Unleashed. Also wie heißt er nochmal? Hilo bei Battlestar Galactica. Ihr wisst aber, den Schauspieler habe ich schon mal gesehen.
So ein Grüppchen
da an seinem Kind.
Ja, genau. Der Name fällt mir wahrscheinlich nochmal ein. Der macht echt eine gute Performance. Allgemein ist das gut performt, hat nicht besonders viel Selbsthumor sozusagen, sondern nimmt das alles so ein bisschen ernsthafter. Geschichte wirkt so ein klein wenig generisch. Wo kommt der Virus und so weiter her? Aber dafür das Spiel selber eben geht mehr diesen Open-World-Aspekt, dass du mit deinem Motorrad da unterwegs bist, dass du einen Hauptmissionsstrang hast, aber auch viele Nebensachen machen kannst. Diese Zombies sind keine Zombies, sondern man nennt sie Freaker, die nach einer Plage so geworden sind. Die sind wie so ein wildes Rudel, das da unterwegs ist. Und du kannst zum Beispiel Nester von denen ausräuchern, damit Schnellreisefunktionen freigeschaltet werden. Es gibt ein bisschen Zivilisation, das war ganz cool. Nicht nur so vereinzelte Leute und natürlich auch welche, die euch dann Fallen stellen und beklauen wollen. Ich bin mal durch so ein Tripwire gefahren, dass Leute auf der Straße aufgestellt haben, weil ich zu schnell darunter gefahren bin. Und die wollten mich dann ausrauben, Motorrad klauen. Was ich ganz lustig fand. Du hast aber auch so Siedlungen, wo du Aufträge annehmen kannst und da gibt's auch eine Endzeitwährung, womit du nochmal Sachen verdienen kannst und dann die eigene Waffen holen kannst. Da wirst du genug nochmal für Zeug finden. Du kannst Crafting betreiben, sehr ähnlich wie bei Last of Us mit einem Radialmenü. Kannst du dann irgendwie so Mullbinden und Wasser zu Heil-Items sammeln.
Das ist ja mittlerweile echt fast schon Standard. Ne? Seit Horizon und Co. ist es mittlerweile einfach überall.
Hat auch hat die typischen anderen Sachen, dass du Schusswaffen hast, dass du mit Pfeil und Bogen schießen kannst, dass du Stealthing machen kannst, je nachdem, wie es passt. Was ich auch sehr cool fand, wenn du mit dem Motorrad unterwegs bist, das ist dein einziges Motorrad, was du hast. Das heißt, wenn du irgendwo randotzt, musst du erstmal hinsetzen und das Ding reparieren oder im schlimmsten Fall irgendwo Ersatzteile suchen. Du musst regelmäßig nachtanken und gucken, wo Benzin der irgendwo verfügbar ist. Du kannst von anderen Leuten die Benzinleitung kappen, ne, damit die dich nicht verfolgen können, wenn du irgendwo anders irgendwelche Mörder da findest. Und auch sehr cool, um Benzin zu sparen, zum Beispiel, wenn du bergab fährst, empfiehlt dir das Spiel auch, drück mal nicht aufs Gas, ne, weil lass das Ding lieber runterrollen. Du musst immer gucken, wie du mit deinen Ressourcen zurechtkommst. Nicht so
ja, aber das ist toll. Also die Idee finde ich eigentlich sehr schön. Das hat dieses Rationieren. Ich meine, das ist ja auch etwas, was man braucht in der Endzeit, um so ein bisschen das Gefühl auch von permanenter Bedrohung durch irgendwas. Rationierung, okay, wenn du kein Motorrad hast, stehst du dumm da, musst du zur Not laufen und dann all die Fallen kommen dann wahrscheinlich auch wieder zur Geltung noch mehr.
Hat sich das Motorrad halbwegs gut gefahren, weil wir konnten das auf der EGX spielen und das war furchtbar.
Also shit, das ist doch das Wichtigste.
Also,
denn gelenkt?
Es ist ein bisschen träge gewesen, zumindest. Aber ich war noch am Anfang sozusagen. Das musst du auch ausbauen, das Motorrad, und bessere Teile, die dazu holen. Ich denke mal, dass du einfach adäquat deinen Motorradstand da fahren musst und nicht, wenn du, ich habe gerade so eine Klapperkiste bekommen, lass mich mal kurz gucken, ob ich irgendwelche Motocross-Rennen machen kann. Sondern immer ganz vorsichtig und auch gucken, wo du das Ding parkst. Ich mir irgendwo abgestellt, dann komme ich zurück und da will mir das einer das Ding gerade klauen. Ne? Und solche Kleinigkeiten.
Aber man könnte, es sind schon auf Chopper. Also du kannst jetzt nicht auf so ein Quad oder.
Nee, du kannst nicht auf andere Motorräder rauf.
Okay, weil
du kannst nur auf deins rauf.
Auf deinen Chopper. Fährst du ja wahrscheinlich mit einem Chopper nicht.
Ja, du kannst.
Meine
kannst
Frage wäre so ein bisschen, ist das Open World auf die. Also du kannst auch über die Wiesen und Wälder. Du kannst
überall dahin fahren, ja.
Okay.
Es ist so ein lokalisierter Part irgendwo im mittleren Amerika da unterwegs, so ein bisschen. Sieht ein bisschen ländlicher aus, aber du hast auch befestigte Straßen, ab und zu mal umgekippte Sachen, die kleinen Siedlungen, die verlassen sind, wo die Zombie-Horden, die Freaker-Horden unterwegs sind. Was ich übrigens nicht viel sehen konnte, trotz der vielen Spielzeit, war diese Massenzombies,
ne, die wir im ersten Trailer. Ich wollte gerade fragen, ob das dann technisch überhaupt dann so gut gelaufen ist.
Ich bin nicht zu so einer Stelle gekommen, wie es beim ersten Trailer war, weil da hast du sie ja quasi, als ob sie aus dem Salzstreuer rausgekommen wären. So wie es aussieht, das ist eher so ein Late-Game-Ding. Das ist nichts, was konkret immer da ist, sondern am Anfang, da habe ich eine gesehen und bin an der vorbeigeschlichen. Es sollen wohl etliche von denen in der Open World verteilt sein, wohl auch storymäßig verbaut sein, und die sind wirklich wie so eine Stampeden.
Anlocken oder reizen und dann verfolgen sie.
Ich denke, es wird so sein, wie wir es im ersten Trailer gesehen haben, wo da so ein bisschen gescriptet war. Du weißt, wo die herkommen, und dann musst du immer irgendwie einen Reifenstapel umkippen oder irgendwie eine Tür zu machen, damit du sie kurzzeitig dann ablenken kannst.
Aber das ist ja schon, das ist ja viel, also ich dachte eben, es wären wirklich so Rock'n'Roll-Shopper oder so, aber es ist ja wirklich eher auch ein Fahrzeug, mit dem du von den Reifen her und allem auch irgendwie durchquerfeln
kannst. Ja. Es ist natürlich angepasst. Du hast jetzt nicht deine High-End, du laid back, easy rider.
Ja, ich habe mich nur gefragt, genau, in welche Richtung es geht. Ob man eben so ein Fahrzeug nimmt, damit man auf die Straßen beschränkt wird. Aber das zeigt ja eher, dass man überall hinkommt.
Nein, du musst schon gucken, okay.
Alter!
Ich wette, es gibt zum Schluss so eine Szene, wo er seinen besten Freund sein Motorrad beim Sterben zuschauen muss. Genau, meine ich ja damit, dass sein Motorrad explodiert oder irgendwie, weiß ich nicht, dass er es hinterlassen muss oder so. Da wird es eine sehr, sehr emotionale Szene geben.
Und dann muss er laufen, weil er keine anderen Motorräder fahren möchte.
Genau, er kann nicht mehr. Sein Hintern ist eingesessen auf diese eine Motorrad.
Genau.
Er ist zu alt für neue.
Also von all den Sachen, die sie drin hatten, ich war auf jeden Fall spieltechnisch, was sie drin haben, das wirkt wie ein sehr solider Titel. Ja, ich habe den auf 4K gespielt auf dem großen Fernseher, der auch mit 30 Frames war eigentlich recht stabil gewesen. Da wird das Rad wirklich nicht neu erfunden.
Okay, aber wie waren dann die Schuss- und Nahkampf- Elemente, die wir jetzt hier gerade sehen? Weil die sind ja, ich meine, okay, wenn das Fahren nur okay Bock macht, dann ist ja Kämpfen mit das Wichtigste dann, oder?
Was bleibt? Also ich habe es daran bemessen, ob ich jetzt gut damit zurechtgekommen bin und nicht abgekratzt bin und so weiter. Du hast natürlich Munitionsknappheit, ne? Muss dann immer gucken, entweder du hast ein sehr reduziertes Loadout, du kannst nur zum Beispiel eine größere Waffe, eine kleinere haben, die kannst du mit Zusatzgegenständen, was weiß ich, kannst du aus dem Auto einen Teil holen, Schalldämpfer so daraus, zweckentfremden und solche Geschichten machen. Und ab und zu, weil da so wenig Munition gewesen bin ich gezwungen gewesen, zum Beispiel meine gute Waffe wegzuwerfen, die eigentlich noch haltbar war, weil ich keine Munition mehr hatte statt der Shotgun, und mir eine andere holen, wo ich vielleicht noch eine Handvoll Munition finde und die dann mitnehmen. Da musst du schon ein bisschen gut bedenken und schauen, was dir am ehesten hilft. Du kannst Pfeile abschießen und die dann später wieder einsammeln. Du kannst Nahkampfwaffen craften, wo du auch mal ein paar Nägel mit reintust. Und die haben dann auch Abnutzungserscheinungen. Da wirst du schon gut mit beschäftigt sein. Ich hatte nicht das Gefühl, dass ich jetzt scheiße damit umgehen kann. Ich bin auch kein einziges Mal abgekratzt, ne, bei dem, was ich gespielt habe, die etlichen Missionen.
Ich scheine ein gutes Auto-Aim aber zu haben, oder? Irgendwie so ein bisschen. Sah ganz gut aus.
Schon fiese Effekte auch, ne? Wir haben schon die ganze Zeit
schon so ein bisschen noch so ein Erkundungsmodus.
Alter, den wie ist das eigentlich, wenn du dann andere Leute triffst? Also will das Spiel, dass du dann erstmal dir überlegen musst, okay, ist das jetzt ein Feind oder nicht? Das gab's ja auch in I Am Alive. Und
das wäre cool, ne? Weil das ist ja auch das, was Walking Dead, also die Serie, eigentlich ausmacht, dass ja die eigentliche Bedrohung immer die Menschen sind und nicht die Zombies. Ist sowas drin?
Die ich bisher getroffen habe, random, wenn ich auf der Welt unterwegs war, waren meist eher negativ eingestellt. Okay. Aber das war dann so, da habe ich irgendwie so ein Camp gesehen und dann hast du schon gesehen, dass das irgendwie Marodeure waren oder die dir was wollen. Oder welche, die mir eine Falle gestellt haben. Ja. Aber es gab eben auch die Siedlung. Ich kann mir gut vorstellen, dass es auch bisschen ähnlich, wie wir es bei anderen Open-World-Spielen haben, ob es jetzt Red Dead Redemption oder sowas ist oder die Far Cry,
genau,
wo da einer ist und dann musst du die Bösen erstmal aufhalten und kannst Leute befreien.
Ja. Was ich daran eigentlich schade finde, an Spielen wie Far Cry, und wahrscheinlich wird es hier ähnlich sein, dass man dann schon auf der Karte sieht, dass das Böse sind. Das finde ich immer doof. Ja. Ich fände es eigentlich...
An der Karte, ich habe nicht auf die Karte geachtet.
Okay, gut. Also, aber du weißt, welche Mechanik ich meine, auf der Karte schon, auf dem kleinen Radar sieht, okay, das sind rote, also sind es irgendwie Feinde. Ja. Es wäre viel geiler, wenn man eben bei jedem Feind oder Freund neu herausfinden muss, oder man scheißt eben drauf und ballert alle nicht.
Ja, so wie Red Dead,
aber auch keine Händler oder keine NPCs.
Ja. So wie Red Dead 2 das macht, diese random Begegnungen, die du ständig hast. Da musst du ja auch erstmal gucken, wenn du einen irgendwie befreist aus irgendeiner Zelle oder so, ist der jetzt gut oder nicht? Killt er dich danach oder bedankt er sich mit irgendwas Coolem?
Weil jemand angeblich einen Unfall hatte und du hilfst der Person.
Ja, ja, so, das sind ja solche Sachen, wo dann auch ganz viele moralische Fragen sind und so. Das wäre natürlich echt gut, wenn sie sowas machen würden.
Mhm. Das ist wahrscheinlich erst dieser Nester.
Also ich würde sagen, die Leute, die so Bock auf The Last of Us hatten, aber so ein bisschen mehr Open World sich gewünscht haben, es steckt auch viel DNA von Far Cry drin, würde ich auch sagen. Und alles eben in einem echt soliden Paket. Für die Leute, die ein bisschen mehr von dem alles haben wollen und den Zombies noch nicht überdrüssig sind, mache ich auch ein bisschen abhängig davon, wenn das mit den Zombie-Horden ganz gut funktioniert. Am Ende wird es ein Alleinstellungsmerkmal. Ansonsten kriegst du so einen Titel. Ich glaube, den kann man wirklich einfach gut wegspielen für ein, zwei Wochen.
Cool. Ja. Lass uns aber langsam mal zu Borderlands 3 kommen, denn da gab es ja natürlich eine Ankündigung und alte Enthüllungspräsentation, die nicht ganz so gut geglückt ist, sag ich mal. Am 13. September soll das Ganze rauskommen und wir können auch uns mal die schlimmste Szene anschauen oder die mitunter schlimmste Szene. Dann,
sag mal, ich hab's nicht gesehen.
Pass auf.
Ich hab's nachgeholt, ich hab's bereut.
Also, ich kann es zwar jetzt nicht groß zeigen, weil sonst wären wir wieder geclaimed oder so, aber sie haben tatsächlich über den Windows Media Player den Trailer gezeigt und dann blieb es halt hängen. Es war eine ganz furchtbare
Wie unangenehm. Da hat doch schon Microsoft direkt danach angerufen. Ey, Leute.
Hat's niemand abspielt?
Ja, und jetzt steht er da so mit seinem Handy und versucht es halt irgendwie bei Slack oder so. Ey, Leute.
Was war jetzt? Oh, wie unangenehm, ja, Mann. Entertaine.
Das Beste ist, dass dann die Regie so ständig sagt, ja, nee, jetzt haben wir es gefixt. Ja, okay, dann spielt's doch mal ab. Und schon wieder hängt alles.
Und das ist nur, guck mal, Trailer, sie kriegen sich hin. Das ist so unfair. Es lief so undankbar.
Es lief einfach nicht.
Ich meine, da sitzen Leute so lange an diesem Trailer und alle sind, oh Mann, wie wird er ankommen?
Vor allem das zweite, also der zweite Teil ist halt irgendwie 7 Jahre her. Und dann kriegst du halt sowas. Aber ich habe im Nachhinein auch gelesen, dass das Hauptproblem wohl tatsächlich an der PAX gelegen haben soll. Also da können ja die Entwickler nichts für, sondern diese ganze.
Leiser machen sonst wieder.
Diese ganze.
Gut, spricht aber auch. Der hat dann bei der PAX halt jemand auf den Sack bekommen. Es spricht so oder so einfach
schlechte also Vorbereitung. Ich will die aber da auch nicht weiter da drauf rumhauen, weil beim Spielen mit Bart 5 war es genauso. Da hatten wir auch einfach einen Laptop aufgebaut und ich habe auf Play gedrückt. Aber ich habe es vorher einmal ausgetestet.
Ja, wollte ich ja sagen, es lief wenigstens.
Aber wir können uns mal den richtigen
und du official, hast alle Updates.
Wir können uns mal den
immer up to date
Reveal-Trailer anschauen, okay. Ohne Windows Media Player.
Ich habe ihn noch ganz gesehen.
Denn der ist eigentlich ganz schön. Mir fehlt ein bisschen, um das gleich mal zu sagen, mir fehlt ein bisschen der Humor aus dem zweiten Teil. Aber lassen Sie erst mal schauen.
Ja, Rage 2.
Ja, niemand braucht noch mehr Spiele, die alle gleich sind.
Der Stil funktioniert aber nach wie vor, finde ich. Finde den geil.
Ja, ist aber auch ziemlich austauschbar, finde ich, dadurch, dass es eben so dieser.
Gleichzeitig, dass auch Apex und weiß nicht, ganz irgendwie viele andere den jetzt die auch schon so ein bisschen nutzen.
Viele haben gemerkt, wie man den macht und kopieren den einfach, ja. Aber es sieht natürlich trotzdem toll aus.
Ja. Aber auch das Letzte, was jetzt.
Geil. Die Mucke, die haben immer eine geile Musikauswahl bei Borderlands.
Und achtet mal auf die Welten, die sehen wirklich cool aus. Das scheinen echt eine ganze Menge Welten zu sein, die alle irgendwie ganz, also ziemlich einzigartig sind und ziemlich cool aussehen. Ich verspreche mir da ziemlich viel von.
Max finde ich auch gut, weiß nicht, gab's vielleicht schon.
Mir macht es ein bisschen Sorge, dass sie auch gesagt haben, dass das Storytelling ein bisschen mehr wie bei Teil 1 wird, statt bei Teil 2. Und ich finde Teil 2 mit Abstand viel, viel besser, was auch Humor angeht und was das Writing angeht. So. Und wenn sie
war der nicht ein bisschen redselig, der zweite oder so? Ich habe nur ein bisschen was davon gesehen und vom Pre-Sequel.
Ja, also du meinst viel
immer Text, sehr viel Blablabla.
Ich kann sagen, schon bei solchen Loot-Shootern bin ich einfach viel zu ungeduldig und will mir das gar nicht alles durchlesen. Ich nehme mal alle Missionen an und dann.
Aber es ist ja auch, glaube ich, sehr praktisch so gemacht. Also die Kommunikation mit den Leuten macht Bock und ist kurz. Ja. Und dann kriegst du den Loot so auch präsentiert, dass du gar nicht viel sortieren musst, sondern ich finde es schon angenehm. Aber die Welten, ich mag halt, dass es nicht nur so dieses triste Wüsten-Szenario ist. Ich kann es nicht mehr sehen.
Ich auch nicht. Da bin ich auch kein großer Fan von. Hat mich tatsächlich bei Skyrim irgendwann mal geärgert, dass das alles so braun und dreckig ist. Und ich dachte mir, okay, jetzt will ich mal wieder irgendwas Grünes sehen.
Ja, auch von Cyberpunk, wenn wir irgendwann überdrüssig sein. Das ist immer diese Trends.
Werden sein.
Sich.
Ja, du, also
wir sind es wieder, aber bis es rauskommt, ist schon wieder eine Welle einmal so durch.
Du musst aber sagen, es gibt ja kaum noch was nicht übersättigt ist.
Ja, das
stimmt. Zombies sind übersättigt, Cyberpunk ist übersättigt, Endzeit-Western ist übersättigt.
Aber wann hast du das letzte Mal Saxophon gesehen?
Auch, ne? Du weißt nicht, wie mein Wochenende war.
Ja, nee, ich meine jetzt im Spiel. Ich meine, das ist Schnurrbart und Saxophon, das ist schon selten.
Warum spielt der Gears of War-Typ gerade Saxophon?
Die müssen viel mehr popkulturelle Sachen.
Ja, ja. Markus, die Lunge Phoenix.
gibt bisher übrigens ziemlich wenig Infos dazu, weil Gameplay wird erst im Mai revealed, so richtig. Bekannt ist bisher nur, dass wenn man, also wenn ein Item droppt, dann ist es nur für dich. Also jeder hat quasi sein eigenes Loot.
Eine Milliarde ganze.
Und das finde ich ganz cool.
Das fand ich schon immer gut.
So, weil sie legen ja darauf Wert, dass man halt so unfassbar viele Waffen und alles Mögliche hat an Ausrüstung. Und jetzt hat jeder halt, das sagen sie zumindest, hat jeder seinen eigenen Kram so. Und dadurch hast du eine gewisse Vielfalt und hat jeder so seinen eigenen Shit. Mhm. Und da muss man natürlich gucken, inwiefern die sich abwechseln und ob die wirklich alle cool sind so und nicht einfach random zusammengeschissen, aber
Die sind random zusammengeschissen. Ja, ich möchte eine Waffe kaufen. Ja. Was für eine?
Sonst kommt eine schief.
Ja.
Da haben wir hier die Ratatatat-Böckung in der Headhunter.
Ich freue mich auf den Einspieler, wenn es so
oder ist. Ja. Borderlands ist super und ich freue mich auch darauf. Ich habe durchaus die Hoffnung, dass da auch der Humor wieder drin sein wird. Ich habe auch ein paar Charaktere entdeckt. Ich glaube zumindest den Hauptcharakter von Tales from the Borderlands habe ich hier gesehen mit einem Schnurrbart.
Genau,
ist so. Finde ich super, dass diese Charaktere eben auch aufgebaut werden, eingebaut werden, weil ich mochte die sehr. Und man hat ja eigentlich da so viel von den Charakteren erfahren wie sonst selten. Also sonst nur von den Questgebern vielleicht, die man 20 Mal sieht.
Ich bin gespannt, inwiefern sie das da einbauen. Also inwiefern sie auch von Tales from the Borderlands vielleicht auch was mitnehmen oder mitgenommen haben.
Meiner Meinung nach sollten sie sowas machen wie Tales from the Borderlands, nur eben auf eigene Faust. Weil da steckt mehr in dem Universum als nur Baller, Popala, eine Waffe, die schießt.
Ich bin gespannt, inwiefern sie in Richtung Game as a Service gehen, um ehrlich zu sein. Also, weil das weißt du noch nicht so richtig.
Kannst jetzt ziemlich sicher sein, dass es nicht mehr so hauptsächlich auf Singleplayer ausgerichtet ist, sondern dass du wirklich mehr auch online und das
ja, war das zweite ja auch nicht. Das zweite war ja auch echt ein
cooles. Ja, aber die werden noch mehr, weil so viele Leute mit den Always Online Games as a Service.
Aber brauchen wir noch mehr davon? Das ist die Frage. Ich will eigentlich will ich das wieder so haben wie Borderlands 2. Ich will jetzt auch bald wieder Borderlands 2 in VR spielen, ist ja inzwischen draußen. Leider ohne Koop-Modus, aber will das nochmal nachholen im VR dann auch. Ich habe schon mal
gespielt. Das kann ich mir aber echt nicht vorstellen, das so lange zu spielen im VR auch noch
mit Das war das Ding mit Skyrim ja auch. Skyrim ist viel zu lang, um es im VR irgendwie nochmal durchzuspielen.
Geht denn noch sonst so viel mit Gearbox? Ich meine, die sind, also klar, die haben noch, können mit Borderlands vielleicht nochmal was reißen, aber die waren ja so viel in der Kritik zuletzt. Dann Battleborn, ich glaube, das ist heute noch nicht verwunden.
Was war das nochmal?
Die große News ist ja eigentlich, dass es ja erstmal im Epic Store erscheint, exklusiv. Das ist ja eher so, dass das Schlagzeilen hat.
Ja, aber das sind immer diese Daily Politics. Das ist ja in 3 Jahren jedem egal. Also, ich weiß noch, wie früher bei Steam. Ich weiß noch, wie die Leute bei Steam rumgeheult haben, dass es bei Steam erscheint.
Und ja, also ich an sich habe ich auch kein Problem, wenn das jetzt, wenn ich einen weiteren Launcher auf meinem PC habe. Ich habe eh schon so viele, was soll's.
Das ist echt, lass die doch alle machen.
Okay, die Kritik verstehe ich auch nicht, wenn sie sagen, hey, dir Epic, der Apple Game Store hat bestimmte Futures nicht, denke ich mir, naja gut, so lange gibt's den jetzt auch noch nicht, lass die doch erstmal einarbeiten, sich weiterentwickeln. Steam hat auch nicht auf Anhieb funktioniert. Aber diese Sache, wo es hieß und wo auch Epic Games das bestätigt hat, dass sie Daten von deinem PC abrufen, deine Steam-Daten, um deine Freundesliste und so weiter zu bekommen, die fand ich halt nicht so geil.
War das nicht mehr, dass sich das dann auch wieder negierte, dass es dann aufgeklärt wurde, dass die nicht wirklich spioniert haben? War da nicht sowas?
Die haben gesagt, die haben Daten gezogen, aber das war wohl noch irgendwie für die Social Services bei Fortnite und das ist noch ganz alter Kram, der da im Programm drin ist.
Ey, da kommt doch stündlich irgendwie, kommt dann eine neue News raus. Also ich weiß nicht, man muss da eh abwarten, das wird sich alles einpendeln. In 2 Jahren, wie du sagst, da redet halt keine Sau mehr drüber. Da hast du dann, weiß ich nicht, entweder 2 Big Player oder das pendelt sich ein auf doch wieder alles Steam oder so, weil Epic Games dann irgendwas scheitert.
Gerade am Wochenende gelesen jetzt, dass die Multiplattformisierung, ich weiß nicht, ob das Wort stimmt, dass es eben so viele Plattformen mittlerweile gibt, dass die wiederum im Vergleich zu früher als Netflix, ich bin jetzt bei Streaming natürlich TV, als sie dominiert haben, dass im Vergleich dazu jetzt die Raubkopiererrate wieder angezogen hat und mehr Leute streamen illegal, weil sie halt denken, ey, A, hab ich keinen Bock, 3 Plattformen zu haben und B, habe ich auch gar nicht die Muße, mir das irgendwie zu über... Also allein das überfordert die, völlig zu Recht, überfordert die Leute, weil sie, wo war das nochmal? Ach, scheiß drauf, ich gehe lieber auf die eine Streaming-Seite, wo alle sind und die Industrie schießt sich damit mega ins Knie gerade und ich bin sehr gespannt, ob das beim Gaming früher oder später ähnliche vielleicht...
Mir geht's jetzt schon so, also nicht, dass ich irgendwas illegal mache, aber ich weiß,
ich wüsste gar nicht mehr, wie heutzutage
beim Gaming. Ich dieses Spiel und dann muss ich auf allen möglichen Launcher nachgucken, an meiner Konsole, ich hab's.
Wenigstens ein Multilauncher, irgendein Multiplattform-Ding, irgendwas, wo du die alle einmal einhackst und dann hast du einen Super-Key, weil ich hab's auch satt, mich nervt das auch und vor allen Dingen dann einmal, ne, neuer Rechner oder du hast mal eine Woche nichts gemacht, alle Plattformen erstmal schön updaten, geil, jetzt erstmal 2 Tage nichts, dann hab ich die ganzen Updates, bis dahin gibt schon wieder neue. Es ist ein endlos Ding.
Du darfst dich nicht trauen, deine Xbox One nochmal anzumachen, wenn du die zu
Nee, Tage fuck you,
nee. Also ich denke,
bleibt sie aus.
Viel davon ist natürlich gerade bei der Filmindustrie, weil die jetzt langsam mit den verschiedenen Services ankommen. Ich habe auch die zwei großen abonniert und ich bin dann meist eher so, wenn dann was nicht da ist, was ich nicht gucken will, oder was ich gucken möchte, dann okay, ist auch egal, gibt's ja auch mehr als genug andere Sachen. Dir wird es vergleichsweise leicht gemacht, allerdings solche Streaming-Sachen anzumachen. Ja, das ist ja immer noch eine Hürde mehr als die Leute, die sich mit PC-Piraterie beschäftigen. Mhm. Wo ist der Download? Was für Cracks brauche ich? Wie funktioniert das und so weiter?
Welche Viren habe ich gerade
draufgepackt? Vor allem in Sachen, es bringt ja nichts, wenn du sowas wie Fortnite oder Apex dann irgendwie versuchst, weil A, das eh dann Spiele sind, die so finanziert werden und du die Online-Komponente hast, die eh nicht dann vernünftig funktionieren würde, dann ist es da auch nochmal nichtig. Wenn dir aber jemand so eine Box bereitstellt, die dann, oh, hier kannst du alle TV-Sender streamen aus Amerika oder so, ne? Dann ist wahrscheinlich einfacher, sich darüber Game of Thrones anzugucken, als über Sky oder so, ne? Oder ich hab jetzt auch keine Ahnung, ob ich mir diesen komischen Disney-Kanal jetzt nochmal zulege, weil die dann
auch. Das ist ein sehr schwieriges Thema, ne? Weil man kann die Firmen verstehen, weil heutzutage Plattformen mega wichtig sind, dass die natürlich ihre Marken von anderen Plattformen runterziehen und ihre eigenen Marken. Ja, das ist alles verständlich. Man kann aber auch den Konsumenten verstehen, dass er keinen Bock hat, so viele zu haben. Und wie gesagt, ich denke, es muss auf so ein Sammelding, eine Quelle, wo die alle zusammenlaufen. Ansonsten, wie soll das werden?
Ne? Aber meint ihr, es wird passieren? Ich glaube eher, dass es auf drei Big Player hinausläuft, wie das in der Musik auch ist, dass so halt dieser Apple Music und Spotify.
Es wird funktionieren, wenn natürlich einer sagt, ja, okay, dann bin ich der Chef. Dann arbeite ich mit zu. Jeder von denen will natürlich die Verantwortung und den Geldhahn bei sich haben. Das ist der einzige Grund, warum wir Blu-ray haben hier, ne? Weil Sony auf Teufel komm raus versucht hat, das Ding durchzusetzen und alle anderen in den Boden gerungen hat. Und also wird's nach 10 Jahren ist auch egal.
Also bis sie alle massiv so viel Geld verloren haben mit ihren individuellen Plattformen, dass sie oder woanders mehr Geld ihnen entgeht, dass sie sagen, okay, wir geben auf und wir lassen uns jetzt annektieren von, weiß ich nicht.
Aber eigentlich müssten wir ja durch Konkurrenz ja profitieren, wir als Verbraucher.
Ja.
Weil sie eigentlich, ja stehen Konkurrenz, dann gibt's Rabattaktionen und wir sagen toll. Wir kaufen schön viel Spiele.
Theoretisch ist es für den Konsumenten jetzt, wieder Epic Store da ist, es wird auf jeden Fall für nochmal vernünftig Konkurrenzkampf sorgen und viele Leute schauen ja auch nochmal, ob sie jetzt nur bei Steam kaufen oder bei Good Old Games, damit sie entsprechend nicht die Kopierschütze drauf haben und die Backups für sich machen können, was ja auch durchaus sinnig ist. Mhm. Ich bin auch eigentlich, wenn du es konkret bedenkst, ich bin auch von der bequemen Art und sage, ich habe lieber meine große Steam-Liste und alles da drin, als nochmal Origin zu haben und Uplay und die ganzen drum und dran, aber ich bin dann eben auch komplett in der Hand von Steam und dass jemand Steam mal vernünftig Zunder macht, wo Valve überhaupt nichts macht in 1000 Sachen. Mhm. Und jetzt diese komische, halbgare Review-Policy, die sie geändert haben, habt ihr ja auch gesehen, ne? Also sie gesagt haben, damit das Review-Bombing nicht mehr passiert, wo Leute wegen irgendeinem Feature dann auf einmal 1000 negative Reviews oder sowas machen, kann der Herausgeber einstellen, irgendwie, dass zu einem bestimmten Zeitraum es nicht gezählt wird, weil eventuell Review-Bombing passiert.
Mhm. Ja,
und das ist alles halbgare Lösungen, ne?
Und ja, Epic Games hat ja zum Beispiel gar kein Review-Board. Also da gibt's ja gar keine.
Das ist auch eine Lösung.
Das ist auch eine Lösung.
Ja, so. Naja, aber es ist schon eine smarte Lösung. Viele, viele Plattformen überlegen ja auch sowas wie Kommentarbereiche und so ein Kram.
Ja, guck dir an, was auch im Filmbereich bei Captain Marvel mit Rotten Tomatoes abging und so.
Ja.
Das ist alles halt total krass. Also es ist schon verständlich. Aber es ist auch
schwierig, wenn ein eigener Produzent seine eigenen Medien quasi wegschließt und sagt, niemand darf die bewerten, du darfst die nur hier oder wir lassen es dich hier entweder nicht bewerten oder wir löschen die Bewertung, wenn sie uns nicht gefallen. Mhm. Hat natürlich einen faden Beigeschmack, sollte man halt natürlich eigentlich nicht machen.
So ein Zensurding, aber ich verstehe schon, wenn sie sagen, okay, ab Release könnt ihr bewerten, aber dann hast du immer noch Review-Bombing.
Also es ist legitim zu sagen, wir lassen sowas überhaupt nicht zu, nur dann brauchst du auch es sein lassen mit von wegen, wir sind eine Community, wir sind eine Gemeinschaft, ne? Genau. Wir wollen, gibt uns gerne unseren Input und jeder von uns beteiligt sich ja auch gerne an sowas. Es muss nicht immer dann der Hardcore- Peter von Toxi oder sowas sein, der unter jedem dann überall seinen Hass da verteilt. Aber du müsstest trotzdem noch irgendwie so ein bisschen Zugehörigkeitsgefühl haben. Wenn das komplett weg ist, dann kann ich auch Fernsehen gucken.
Ich finde es halt nur schade, weil da haben sich die Entwickler so viel Mühe gegeben, auch bei Borderlands. Und dann kriegt er so lauter miese Bewertungen, nur weil die Fans halt nicht zufrieden damit sind, was die Chefabteilung ausgemacht hat, so zwischen Epic und Gearbox. Und
Ja,
es wird alles so hochgepusht, ja,
künstlich
auch
hochgepusht, genau. Shitstorms.
Da kommen die Chinesen wieder mit dem Taiwan-Horrorspiel, ne?
Ja, mich hat schon gewundert, dass kein Hashtag erfunden wurde für Boycott Borderlands 3 oder irgend so ein Shit.
Boycott Lens.
Bei No Man's Sky war für mich klar, okay, ab bei hier Battle flippen Born. Sie alle aus. So,
stimmt,
ab hier, das ab war hier so ist nicht mehr normal. So.
Stimmt.
Und seitdem ist es halt eigentlich nur noch eher aufgedeutet. Du kannst da nichts mehr machen, ein Trailer läuft falsch und sofort rasten Leute aus. Das ist alles so verrückt. Irgendwie, wenn man tweetet, der irgendwo halt eine Firma besitzt, die irgendwo was anderes produziert und schon ist alles scheiße.
Du bist an der THQ Nordic-Sache jetzt hier gerade, was ja eh so ein mega Kuddelmuddel ist, ne?
Und ja,
da sind ja jetzt so hardcore, dass sie sagen, okay, THQ Nordic, da hat der die ganze Scheiße angestellt mit seinen Age-An-Sachen. Da ist auch noch Deep Silver drin und Deep Silver vertreibt Spiele von Sega. Also kaufe ich keine Spiele von Sega mehr.
Irgendwie. Du brauchst eigentlich so eine App, die dir sagt, was du nicht mehr kaufen kannst oder was du nicht kaufen kannst.
Nein, kein Persona 5 mehr.
Möchte ich boykottieren? Das, das, das und das, okay. Und
dann der dritte Schwibschwager irgendwie in ein Krähennest reingefahren und du musst darunter dann leiden. Das ist ganz merkwürdig.
Hm. Ja. Auf jeden Fall eine interessante Entwicklung und was auch eine interessante Entwicklung ist oder war die von Anthem. Da ist nämlich einiges schiefgelaufen. Aber dazu widmen wir uns nach der Pause, würde ich sagen, denn das ist ein ziemlich großes Thema. Da ist ja ein riesen Kotaku-Artikel erschienen, der ganz klar gemacht hat, woran es gehakt hat bei Anthem, warum das Spiel so wurde, wie es wurde. Aber dem widmen wir uns gleich. Deswegen bleibt dran mit dem Game Talk. Dann schnacken wir über Anthem und noch ganz viele andere Geschichten. Bis gleich.
Was sag ich da nur? Ich meine, herzlich willkommen wieder zurück. Wir haben uns gerade schon mal ein bisschen warm geredet, haben ja uns ausführlich unterhalten über verschiedenste Themen und jetzt wollen wir uns ein bisschen der Geschichte der letzten Woche widmen. Also vielen Dank, Sandro, dass du
es so schön
zusammengefasst hast.
Ja, es ist schwierig, das zusammenzufassen, weil der Artikel tatsächlich 11.000 Wörter lang ist und so eine gute Stunde braucht, wenn man schnell
beim Lesen ist. 11.000 Wörter.
Genau, so eine gute Stunde braucht, um den durchzulesen, aber ich sag euch wirklich, gebt euch den mal. Das ist sehr, sehr interessant, um zu verstehen, wie Videospielentwicklung oftmals heutzutage funktioniert. Denn Jason Schreier hat ja auch schon mal ein Buch geschrieben, so ein Bloodsweat and Pixels, wo er 13 Spiele waren es, glaube ich, beschrieben hat. Einige, die rausgekommen sind, wie Witcher 3, aber auch einige, die nicht rausgekommen sind, wie Star Wars 1313 und dann eben beschrieben hat, warum das nicht rausgekommen ist. Der ist sehr gut verzwickt in der Videospielbranche und hat eben jetzt bei Anthem 19 ehemalige und aktuelle EA- und BioWare-Entwickler interviewt, um herauszufinden, was denn alles genau schief lief und warum Anthem so geworden ist, wie es geworden ist.
Genau.
Und das ist eine Geschichte, du denkst wirklich, das kann sich keiner ausdenken. Es wird immer schlimmer. Es liest sich wie Horror, wenn du denkst so, okay.
Das Fire Festival noch, eigentlich.
Wie, ne? Ein bisschen wie das Fire Festival. Ja. Du könntest es dokumentieren wie das Fire Festival. Oder
rein wäre, würde ich sagen, ist die Anfangszeit von Game One, die
wir lesen. Okay.
Oder so. Ja, du hast aber auch ganz speziell darunter gelitten.
Ja, das
stimmt. Weißt du, wir haben dich
der Rest meiner Haare gegangen.
Wir haben dich durch das Stahlbad. Du weißt, dass gutes Metall braucht das. Nein, es muss gepresst werden. Immer und immer wieder wie ein Croissant. Immer wieder gefaltet.
Immer wieder lagen.
Nochmal gefaltet.
Nochmal gefaltet.
Bis der Gregor verstrichen ist auf tausende nerdige, leckere Seiten.
Bevor wieder 8 Millionen Reddit-Threads gemacht werden, ist natürlich im Scherz.
Natürlich, das weiß doch jeder, wie oft.
Nein, das wissen die nicht. Das ist das Problem.
Gregor hat geheime Informationen für den Circle Jerk.
Meldet euch. Ich bin alle im Circle Jerk drin.
Aber kurz eingehen auf ein paar Punkte, würde ich sagen. Dann, das ist ja was
das ich ist mega. Hab. Einmal durch.
Wirklich, also lass uns das ein bisschen unterteilen, weil da gibt's unterschiedliche Punkte, unter anderem, dass die Frostbite-Engine einfach auch für den Arsch ist. Aber lass uns erstmal so starten. Auf der E3 2017 wurde ja Anthem zum ersten Mal gezeigt. Es wurde die ganze Zeit schon gesagt, wir haben da ein Project Dylan.
Ja, ne?
Weil das sollte das Bob Dylan der Videospielindustrie werden, gesagt. Ja, wirklich.
Ja.
Aber kurz vor der E3 2017 hieß es auch noch Beyond, also da hieß es noch gar nicht Anthem als Titel. Es gab sogar schon Shirts, die sie irgendwie gedruckt haben und aufgrund des Trademarks, ich gehe mal davon aus, wegen Beyond Good and Evil oder Beyond Two Souls,
aber
das Beyond ist schon zu generisch.
Es ist ein generischer Name, aber noch, also klarer als, ich weiß nicht, was Anthem bedeuten soll. Die haben ja eine In-Story-Erklärung,
das wissen
aber
sie ja selbst
das sagt ihr überhaupt nichts.
Genau, und es gab jetzt ganz viele Geschichten in diesem Artikel rund um Depressionen und Ängste und alles, was eigentlich so die
Videospielentwicklung
ausmacht.
Depressionen, Ängste und EA.
Und es wurde die ganze Zeit auch gesprochen. Es wird die ganze Zeit bei BioWare auch gesprochen von der BioWare Magic. Dann bei bisherigen Titeln wie auch Dragon Age Inquisition oder Dragon Age Origins war es immer so, dass in den letzten Monaten irgendwie alles noch so zusammenkam, dass es halt ein gutes Spiel wurde. Und da waren sie sich bei Anthem halt auch sicher, egal wie kompliziert diese ganze Entwicklung ist, irgendwie gegen Ende die BioWare Magic wird's machen. Das ist zumindest das, was die Leute dort an der Spitze immer wieder gesagt haben.
Es klingt doch eher so, als ob früher einfach die Leute wie bei Game One sich halt auf Kosten ihrer Gesundheit zusammengerissen haben und irgendwann gedacht haben, ey, warum mache ich denn das jedes Jahr immer wieder aufs Neue, wenn ich das nicht zurückkriege in irgendeiner Form? Und dann entweder gegangen sind oder sich angepasst haben.
Du machst einfach mehr Arbeit mit weniger Gehalt. So.
Das ist ja der normale Verlauf.
Das machen die ja dann. Also die haben sich ja auch wirklich dann gewünscht, die Entwickler von Dragon Age Inquisition, dass das Spiel floppt, damit so die Chefetage merkt, Das funktioniert nicht mit der BioWare. Das muss man sich
mal vorstellen. Ja, da arbeiten Leute jahrelang an was, wo sie hoffen am Ende, dass es floppt.
Damit diese Strukturen sich ändern von der ganzen Crunch-Zeit und so weiter.
Das heißt eigentlich.
Und das ist halt wirklich heftig. Leider wurde Dragon Age Inquisition halt doch ein Erfolg. Und ist ja sogar critical acclaimed auch und so. Also es hat ja einen echt guten Metascore.
Aber im Nachhinein Inquisition hatte ja das Glück, es kam ja zum Beginn der aktuellen Generation raus und 2014 war jetzt leider nicht das stärkste aller Spielejahre. Du hattest zwar ein paar nette Sachen wie hier Shadow of Mordor oder zumindest das erste Mordor, aber da hat es tatsächlich nochmal echt viele Game of the Year Awards mitgenommen, wobei es ein solides Spiel war.
Ja, ich fand es jetzt nicht unbedingt so gut.
Also nee,
Origin
war natürlich nochmal was komplett anderes. Ich finde, du hast schon sehr deutlich kannst auch beim ersten Mass Effect schon solche Sachen gesehen haben. Es gibt so in Städten die Kleinen irgendwie sowas. Ich habe die Mass Effects natürlich auch noch sehr gemocht. Der dritte war ja auch komplette Mess, kannst du was sagen, ne? Ich habe meinen Spaß dann gehabt, aber wer ans Ende gekommen ist, der Aufschrei war noch nie größer gewesen, gefühlt im Internet. Ja. Dann die ganze Katastrophe mit Andromeda, wo man da sagen kann, nein, das war das andere Team, was wir noch da hatten. Hier das Hauptteam, was sich jetzt mit den neuen Sachen beschäftigt wird, das noch mehr irgendwie hinbiegen. Aber im Grunde sind da einfach wieder typische Misskommunikation, nicht vernünftiges Management, wo du deine Arbeiter da hast, die nicht vernünftig arbeiten können, weil die Pipelines nicht funktionieren, weil diese hanebüchene Entscheidung von wegen, wir haben die Frostbite Engine, das ist ja auch nochmal aufgeführt hier, Sandro, die natürlich von DICE gemacht wurde, um Battlefield zu befreien und da eigentlich einen ganz guten Job abliefert. Mhm. Aber um Geld zu sparen, damit wir jetzt nicht Unreal oder sowas lizenzieren, lass uns die auf andere Genres draufziehen, die überhaupt nichts mit einem linearen Shooter zu tun haben, wo sie programmieren müssen, dass du überhaupt eine Third-Person-Perspektive hast und das alleine die Ressourcen wegzieht und dann hast du einfach ein Konzept für ein Desaster.
Ja. Ja, und das Ding ist, die wussten ja lange nicht, was es wird. Deswegen, wir sehen gerade im Vergleichsvideo zwischen der E3-Präsentation und dem eigentlichen Spiel. Denn das hat auch eine ganz absurde Story dahinter. Es war Weihnachten 2016, als die Entwickler so eine Demo mit nach Hause nehmen durften. Allerdings war diese Demo ohne dieses Fliegen. Also diese Demo war noch nicht so, wie Anthem heute aussieht.
Genau, hat ja nicht viel mit Fliegen zu tun, weil es einfach nicht geil war.
Genau, man entschied sich, das rauszunehmen. Und dann meinte der Executive Producer Patrick Soderlund, dass diese Demo inakzeptabel wäre, aufgrund der Grafik und aufgrund dessen, dass es halt einfach keinen Bock gemacht hat ohne das Fliegen und dass es nichts Besonderes hatte. Und dann bekam sie Hilfe von DICE, was ja auch ein EA-Studio ist. Und dann mussten DICE und die anderen BioWare-Entwickler mussten 6 Wochen lang auch eine richtig heftige Crunch-Time erleben und richtig krass entwickeln, um eine Demo zu entwickeln, nur für Patrick Soderlund, um ihn halt zu begeistern für das Projekt, dass es halt trotzdem noch weitergehen kann. Und dann haben sie eine Demo angefertigt für eine Person quasi. Und dann
Es ging nach genau dem Büro Politik.
Ja, und dann fiel die Entscheidung, dass sie das Fliegen doch wieder reinnehmen und damit es halt irgendwie so einen Mehrwert hat und was
ganz ehrlich,
mehr macht als Destiny.
Ich fand den Punkt immer noch am besten, wo sie meinten, okay, er meint, das Spiel sieht total crappy aus, wir schrauben jetzt richtig die Grafik hoch und damit er sagt, ja, das finde ich geil. Also eigentlich war so, was sie einfach nur verändern wollten, war die Grafik, bis sie halt dann gesagt haben, obwohl das Fliegen nicht ganz funktioniert, bauen wir es wieder mit ein.
Und aus dieser Demo ist dann quasi dieser 7-minütige Trailer von der E3 2017 entstanden. Also das war kurz vor knapp und da stand noch gar nicht das ganze Konzept dieses Spiels überhaupt da. Und am nächsten Tag haben sie dann auch irgendwie das bei der Microsoft-Pressekonferenz gezeigt. Und da war dann auch erst so richtig klar, was es, wird, zumindest für Patrick Soderlund und Co. Aber viele Entwickler wussten halt lange noch nicht, und das wird auch immer wieder zitiert, was das überhaupt wird. Es wurde zum Beispiel auch geschrieben, dass Destiny nie erwähnt werden durfte. Das war so ein Wort, was sie hätten nicht sagen dürfen, aber es ist ja eigentlich daran orientiert.
Wo du Destiny mit Iron Man eigentlich machst.
Ne? Eigentlich ist es das. Und zu dem Zeitpunkt, also E3 2017, war das Spiel immer noch, so steht es zumindest in dem Artikel, immer noch im Pre-Production. Das musst du dir mal reinziehen, bei so einem großen Titel. Als Game as a Service, der dann zwei Jahre später rauskommt, und der musste ja auch dann 2019 zum Fiskaljahr noch so rauskommen. Es ist einfach alles hinten und vorne echt furchtbar. Und das Problem ist ja an der Frostbite Engine, weil du das ja schon angesprochen hast, dass das bei Mass Effect Andromeda ja schon für den Arsch war. Bei Mass Effect Andromeda wurde schon festgestellt, fuck, diese Engine ist eigentlich eine Shooter-Engine. Diese Engine ist gar nicht darauf ausgelegt, ein Rollenspielsystem zu haben oder so ein komplexes Multiplayer-Game-as-a-Service-Ding zu gestalten. Und dadurch hatten die immense Probleme, trotz der Hilfe von DICE, weil DICE haben ja die Frostbite-Engine kreiert.
Das war ja auch eine Ansage vom Söderland, dass er wollte, dass das Spiel nicht memebar ist, sozusagen, er es genannt, ne? Weil das war ja auch was Andromeda so zum großen Teil das Genick gebrochen hat. Nicht nur der Inhalt, sondern einfach dann, das Gesicht ist hingelegt und überall die Screenshots und die Memes und so weiter und schon ist das quasi für den Arsch.
Ja, aber dass die Leute auch denken, dass es daran am Ende gescheitert ist, dass das Spiel zu memebar war und die Fehler dadurch sehr. Ich meine, das Spiel war einfach scheiße.
Es ist eben so diese, also auch, um da wieder eine andere Meme zu zitieren, ihr kennt ja mit Papa EA, ne, der dann wieder, wo sie eine neue Firma aufgekauft haben und dann bringt er sie wieder
zum Haufen.
Ja. Das ist leider, da ist zu viel Wahres dann eben drin. Ne? Also ich hab BioWare noch erlebt unter den, also nicht direkt bei denen da, aber ich war zum Beispiel bei Dragon Age Origin da noch da und habe mit den Doktoren noch gesprochen, die dann damals die Firma gegründet und geleitet haben. Die sind ja auch vor langer Zeit ausgestiegen. Der eine macht, glaube ich, jetzt nur noch Craft Beer und der andere lebt so
bei den Lancer. Durch die Entwicklung Alkoholiker geworden.
Aber, ist dann aber EA hat einen komplett anderen Ansatz eben, wie sie mit solchen Firmen umgeht. Ne? Dass jetzt von der Firma wie Origin, die eigentlich für eben so viele klassische Videospiele stand und heutzutage ist der Name von dem Store und nichts mehr über von denen. BioWare wurde eben glatt gebügelt und lass die nach unserem Schema die Spiele machen, lass da die Grafiker machen, lass mal gucken, wie wir das alles nochmal mit Microtransactions voll machen. Ich bin heute eigentlich noch wütend. Ich habe Bock bekommen, durch die ganze Geschichte wieder tatsächlich Mass Effect noch einmal auszupacken. Und es gibt heutzutage immer noch nicht den richtigen Weg, um Mass Effect noch mal zu spielen. Die PC-Version bei Origin zum Beispiel, wenn du die kaufst, die haben keinerlei DLC. Den musst du extra kaufen, noch mal zu der Trilogie. Und dann gibst du noch mal 50 Euro aus, um die ganzen DLCs zu haben, damit du das Spiel vollständig hast. PC-Versionen haben keinerlei Controller-Steuerung, weil die offiziell rausgenommen wurde. Bei den anderen Spielen ist es so, dass die DLCs noch mal separat gekauft werden müssen. Die Trilogie funktioniert in der einen Version nicht richtig und so weiter und so fort. Und das ist einfach immer dieses kleinteilige Hauptsache, wir können das noch irgendwie wieder weiter was rausquetschen. Bei Anthem war es ja auch so, dass der Casey Hudson, das ist ja der Typ, der
ging.
Genau, der hat das Projekt zuerst initialisiert, war auch der für viele von den Mass Effects verantwortlich war. Dann war der weg von EA.
Dann haben sie den Producer von Dragon Age 4 geholt. Deswegen ist Dragon Age 4 jetzt auch, wird es nochmal neu entwickelt und rebootet, weil die halt Hilfe brauchten bei Anthem. Dadurch kann der Producer.
Das sieht so geil aus, Mann.
Ja,
das haben die so verkackt.
Genau. Und jetzt kommt das Geile nochmal zu, oder das Traurige eigentlich zu Frostbite. Es wurde auch zitiert mit Frostbite is full of razor blades, was auch ein furchtbares Zitat ist. Und dazu kommt noch, dass es Beef gab zwischen den EA-Studios. Also die hatten immer, das Problem ist nämlich, dass die Frostbite-Engine natürlich von DICE entwickelt wurde. Das heißt, der Support kommt von DICE. DICE haben natürlich nur begrenzt viele Leute, um halt alle anderen EA-Studios zu supporten. Und dadurch war es immer so ein Kampf um die DICE-Leute, um halt Support für die Frostbite-Engine zu bekommen. Und bei EA im Hause ist es so, wird zumindest so zitiert von einem Entwickler auch, dass die Rangordnung so ist, wer wirft am meisten natürlich Umsatz ab. Mhm. Und dadurch bekommen Spiele wie Battlefield oder aber auch FIFA vorher so Support als Anthem bzw. BioWare-Titel, weil das ja eher so kleinere Titel immer waren, also ich sag mal Rollenspiele, weniger Umsatz und so weiter. Das heißt, FIFA wurde zu einem Zeitpunkt auch eher supported bei der Engine als Anthem. Und das war ein Riesenproblem,
dass die halt nicht gefährden,
dass sie halt Frostbite-Leute brauchten, um halt irgendwie Probleme zu beheben bei Anthem. Aber diese Leute gerade bei fucking FIFA 19 dann irgendwie rumentwickelt haben, wo ich mir so denke, ey Leute,
das. Aber ich glaube, das ist ganz normal so in der Industrie, dass dann.
Wenn die Engine hausintern ist, ja. Wenn du eine Engine wie Unreal hast.
Nein, oder ich so, meine, dass die Leute so hin und her geschoben werden, so, hey, das ist jetzt die Cash-Cow, das ist demnächst kurz vor Release, wir müssen jetzt noch ganz schnell alles fertig bekommen.
Klar, aber
ich ein paar Leute rüber.
Klar, aber ich denke mir so, ey, das setzt mal Prioritäten so. Anthem war jetzt großes Ding, als wichtiges Ding ausgelegt und dann können halt so eine Probleme nicht auftauchen, dass die keinen Support kriegen bei der fucking Frostbite-Engine.
Was hier sind natürlich noch viele mehr Punkte, die hier drin sind. Man muss aber natürlich sagen, ich kann da auch allen wirklich ans Herz legen, das Buch zu lesen, das Blood, Sweat and Pixels, was einfach nochmal die andere Sicht auf solche Sachen macht. Das ist jetzt ein Beispiel, wie solche AAA-Entwicklung ausschaut und ich bin auch sehr gespannt, wir hatten noch kurz in der Pause zumindest diese Doku angesprochen, die jetzt bei Netflix ist, die nochmal die For Honor-Entwicklung zeigt.
Ja.
Du kannst davon ausgehen, dass das nur ein Bild von vielen ist und fast schon eher, vielleicht nicht ganz in dem Ausmaße, aber eher die Norm für so eine AAA-Spieleentwicklung, was einfach über mehrere Jahre sich hinzieht, wo hunderte Leute da drin sind, die mit unterschiedlichen Ambitionen da reingehen, wo sowas hin und her geht. Und da muss man sich, denke ich, auch als jemand, der die Sachen konsumiert und nicht nur einfach starr das finale Produkt da sehen und da sagen, oh, das Menü sieht nicht geil aus, 6 von 10, irgendwie so, sondern einfach auch mal ein bisschen mehr im Hinterkopf haben, wie das produziert wird. Man muss ein bisschen biologischer die Spiele.
Ja, voll, aber für mich ist halt unverständlich, wie man so planlos die ganze Zeit vorgehen kann, weil es war lange Zeit nicht klar, wie die Story sein wird. Es wird jetzt einem auch klar, warum diese Loot-Verteilung so schlecht ist, warum diese Dialoge teilweise so weird ist und gar nicht irgendwie zusammenpassen und warum alles so repetitiv ist. Das wird dir jetzt klar, warum das alles so geworden ist. Und ich denke mir so, Alter, ihr müsst doch einen Plan gehabt haben. Natürlich haben da so
ja
Leute mal.
Plan.
Natürlich haben da Leute irgendwie ständig mal gewechselt, aber es wurde halt gesagt, dass in den letzten 6 bis 12 Monaten gefühlt erst klar war, was das eigentlich wäre.
Sie hatten Pläne, aber sie hatten keinen, der mal sagt, hey, jetzt wird das mal genau so gemacht, sondern probier mal in die Richtung und eventuell können wir es ändern.
Das war das Problem, als dann Casey Nutz, Neistat ging. Nee, wie heißt
das? Casey Hudson. Neistat ist der mit der Nase.
Das ist nicht ein YouTuber. Casey Hudson, ja. Weil er hat ja immer gesagt, was jetzt Phase ist, was gemacht werden soll, und alle haben ihm gehorcht und dann gesagt, ja, okay, er ist unser Chef und sowas. Die haben sich als Piratenteam oder so, als wären sie eine Piratenbande, glaube ich, haben sie sich identifiziert, stand noch so im Artikel. Und dann ging er und keiner hat Entscheidungen getroffen. Aber ursprünglich war die Idee, dass es ja ein Survival-Game werden würde, wo es verschiedene Wetterbedingungen herrschen könnte und die müsste man versuchen zu überleben. Und stimmt, das war die Kernidee. Man muss einfach versuchen, in die Welt rauszugehen, sie zu entdecken und so lange wie möglich zu überleben, bis du zurück wieder zu deiner Basis gehst. Das war eigentlich Beyond ursprünglich.
Mhm. Und die haben auch über ein prozedurales System nachgedacht und über ganz viele andere Sachen. Aber es wurde halt nie so richtig gesagt, wo geht's hin, wo wollen wir lang gehen. Und wenn du als Entwickler, der da irgendwie für Level-Design oder irgendwas verantwortlich ist, nicht weißt, wie der eigentliche Leitweg ist, was die Vision ist, hast du ein großes Problem.
Wenn die Entwickler eine Demo spielen müssen vom eigenen Spiel, um zu raffen, wie das Spiel von EA aus gedacht ist, dann ist es ja auch wirklich, ist ja das Problem erkennbar. Ich würde in dem Fall nicht nur EA das Problem geben, sondern ich glaube, das ist Bürokratie. Einfach dieses typische, zu groß, zu viele Köche, zu viele Studios, der eine macht das, der andere liefert die Engine, hier und da. Ne, das ist offensichtlich, da ist so viel schiefgelaufen an Punkten, wo eigentlich die Mittelsmänner dazwischen was können, also dafür, weil EA hat das 7 Jahre lang durchgefüttert, da kann man jetzt auch nicht viel vorwerfen.
Man muss zu EA dann eben auch sagen, die haben ihr Profil, was sie dann haben wollen, aber letzten Endes waren die auch recht hands-off anscheinend, ne? Die haben gesagt, hey, zu dem Punkt muss das fertig sein, mach da mal, nur das, was sie fertig machen können, ist dann eben mit kaputten Werkzeugen.
Das Problem ist natürlich, dass es trotzdem dann alles, also das negative Feedback zum einen, aber auch diese ganze Crunch-Time und so bei den Mitarbeitern halt einfach landet, ne? Die sind am Arsch, die kriegen zum einen die setzen sich da hin und werkeln Tag und Nacht an diesem Spiel jahrelang. Und
dann ändern sich Dinge und dann wird es gescrapped und du fängst wieder neu. Ich meine, das ist normal bei Spielentwicklung, aber klar, was das mit einem
macht. Und dann kriegst du auch noch das negative Feedback, weil sie sind ausgegangen, also EA und BioWare sind von einem hohen 70er-Rating ausgegangen und haben dann
und selbst
gehofft,
das wäre ja was, ne?
Genau, ein 70er, und haben aber gehofft, dass, weil es eben Game as a Service ist, dass eben nach 2 Jahren oder so besser wird, dass man permanent dran werkeln kann. Jetzt ist es gerade bei Metascore von 55 und das kriegen dann natürlich die ganzen Hate und
verdient?
So.
Hat es 55 verdient?
Es geht schon viel nach hinten los.
Das Spiel meine ich, nicht, was die Leute davon halten. Ich hab's nicht gespielt.
Ich hab's nicht angefasst bisher.
Ich hab's ja 5 bis 10 Stunden und dann war's das auch durch. Weil dann wiederholen sich schon die Missionen und
hätte Early Access geholfen, wenn sie gesagt haben, das ist Early Access und wir verkaufen
das hätte, glaube ich, geholfen.
Ja.
Weil ich, also PUBG ist immer noch nicht aus dem Early Access raus, oder?
Nee.
Ja,
also
bei,
ja, aber nee.
Und bei No Man's Sky wäre es aber auch gut gewesen von Anfang an.
No Man's Sky wäre auch gewesen.
Beta, erwartet nicht zu viel. Ja, ihr wollt es unbedingt haben, bitteschön.
Guck dir an, wo es heute ist, ne?
Ja,
also heute ist es
ja das meine ich
ganz
auch
geil.
Heute, ne?
Ja, wenn sie jetzt mit wie No Man's Sky heute funktioniert, dass die 1.0 wäre, mit der sie rausgekommen sind und nicht.
Ja.
Titel, dass sich alle geprellt fühlen und dann so eine halbgare Kacke da präsentiert wird.
Das Schlimme ist, was dann danach passiert ist, denn 10 Minuten nachdem dieser Kotaku-Artikel veröffentlicht wurde, hat BioWare ein Statement veröffentlicht. 10 Minuten, da schafft man natürlich überhaupt nicht, diesen Artikel zu lesen, weil sie schon wussten von Jason Schreier, dass dieser Artikel veröffentlicht wird. Der hat einen ungefähren Leitfaden denen geschickt, weil er eben auch höherrangige Leute interviewen wollte, wie Casey Hudson und so. Und dadurch haben sie vorher schon ein Statement geschrieben. Das Statement hat aber dann nicht ganz so gepasst zu dem eigentlichen Artikel. Und das war auch nur so 400 Wörter lang und wirklich nicht gut geschrieben. Und dann haben sie so ein bisschen,
inhaltlich war es doch so von da aus, oh, jetzt beschuldigt doch nicht unser armes Team oder irgendwie so.
Ja,
was
aber haben gesagt, nicht drauf eingehen, weil wir niemanden schlecht darstellen.
Genau, weil ja auch Namen erwähnt werden, haben sie gesagt, wir wollen halt diese Namen auch schützen, weil sie haben auch gute Arbeit geleistet, bla bla bla. Letzten Endes hat dann, ich glaube 2 Tage später, hat Casey Hudson eine Mail an die BioWare-Entwickler geschrieben, weil die haben bis dato nichts, irgendwie keine Meetings, keine Gespräche gehabt oder so nach diesem ganzen Fiasko, sondern die haben eine Mail bekommen von Casey Hudson, die dann auch bei Kotaku veröffentlicht wurde, durch Jason Schreier, wo er halt gesagt hat, ja, diese Probleme sind real, wir sind uns dessen bewusst und wir versuchen als ganze Company daran zu arbeiten. Und ja mal gucken, was jetzt
noch also so.
Zumindest hat er es zugegeben. Das finde ich
dezent
gut.
Beschwichtigen war es aber auch noch. Ich habe den genauen Wortlaut nicht hier. Ich weiß nicht, ob
ich
den nochmal rausgeschrieben habe.
These problems are real and it's our top priority to continue working to solve them.
Ja.
Also das
ich
ist schon,
er
gibt es schon zu.
Da waren noch ein paar Sätze eben, die es nochmal so ein bisschen abgeschwächt haben. Zumindest wenn du als Leiter wieder zu einem Projekt zurückkommst, das muss Casey Hudson gewusst haben, der ist ja nicht umsonst da weggegangen, um sich anderswo zu verwirklichen. Jugendlichen, wie auch dann die Zustände da sind. Wenn du hörst, dass da so viele Entwickler nach und nach ausscheiden, weil sie mental fertig sind, dass manche sich in den leeren Raum einschließen, einfach um zu weinen, ne, und weil sie es nicht hinbekommen, dann
auch ist das erinnert mich an Game One.
Ja, aber da haben wir eine Kamera drauf gehalten.
Und wir waren zusammen und haben uns gehalten.
Ja, und wir hatten nichts an.
Letztendlich kam noch raus, dass viele andere Entwickler sich auch bei Jason Schreier gemeldet haben und gesagt haben, ja, replace BioWare with our Studio und es ist die gleiche Story. Es ist ein Problem der ganzen Branche, ne? Dessen ist man sich bewusst. Aber für mich steht fest, ich finde es gut, dass solche Artikel veröffentlicht werden, weil sonst ändert sich einfach nichts. Du hast ja gemerkt, bei Mass Effect und Andromeda gab es schon immense Probleme. Bei Dragon Age Inquisition anscheinend auch, wenn sie gehofft haben, dass das ein Flop wird. Das heißt, und bei ganz vielen anderen Studios kommen ja auch ständig Stories raus. Das heißt, das ist einfach ein Riesenproblem und wenn das nicht so hochgepusht wird, auch durch Twitter und so, ne? Wir reden ja über so negative Sachen, aber wenn sowas eben auch hochgepusht wird, dann wird sich, glaube ich, auch was tun. Ansonsten,
an die Öffentlichkeit.
Genau, wie soll sich sonst was tun? Und deswegen finde ich es gut, dass sowas dann eben das Licht der Öffentlichkeit erblickt.
Ja, ich wollte eigentlich die ganze Zeit sagen, dass man aber auch überlegen muss, dass das jetzt nur die Aussage, die recht glaubwürdige Aussage, aber durchaus nur die Aussage eines Journalisten ist, der zumindest wenn man jetzt mal so guckt, bei Kotaku, okay, aber Kotaku ist häufig in der Kritik, sag ich mal. Lass mich doch auch mal kurz im Zweifel auch mal für den Angeklagten. Ich meine, wir haten aufgrund der Aussage eines Typen.
Naja, von 19 Entwicklern halt, ne?
Nein, aufgrund der Aussage aktuell eines Typen, der das halt zusammenfasst. Ja, es ist.
Der hat 19 Leute interviewt hat.
Sandro, du brauchst doch jetzt nicht diskutieren mit mir. Ich sag doch nur gerade, was ich davon halte. Du kannst ja gerne deine Meinung dann sagen, wenn du Zeit hast. Du hattest ja auch genug Zeit. Lass mich für dich jetzt auch mal was sagen.
Ja, okay.
Ich möchte einfach sagen, dass es wichtig ist, dass man bei sowas auch sich beide Seiten andenkt. Dass da sicherlich auch viel von den Entwicklern falsch gemacht ist. Dass da auch viel Schuld jetzt verschoben wird, weil irgendwie jemand sich schlecht fühlt. Dass da auch viel Ego mitspielt. Dass das nicht so ist, und zwar zu 100%, wie es dir jetzt gesagt wird, genauso wie es vorher auch nicht so war. Einfach Dualität. Menschen sind nun mal nicht so einfach. Es gibt kein Schwarz-Weiß. Ich möchte nur sagen, dass Kotaku zumindest meiner Ansicht nach, meiner Empfindung nach, schon häufiger sich Dinge geleistet hat, wo ich gesagt habe, also ich lese Kotaku nicht. So, muss ich ganz ehrlich sagen, ich lese die halt aus Prinzip nicht. Aber es gibt halt auch, also die haben halt jetzt auch schon ab und zu auf Sachen geschrieben, die sie halt nur machen, weil sie wissen, dass das Stress gibt.
Das Problem ist natürlich, dass
und es auch. Ich meine, sich wichtig machen und es ist, also damit Klicks anziehen ist jetzt auch nichts Neues, ne? Und ich sag nur, dass man das zumindest auch mal, alle reden darüber und alle scheißen dann darauf und das haben sie aber auch alle bei No Man's Sky gemacht und dies und das. Und ich sag nur, ey Leute, hört mal auf mit dieser Hate-Kultur, so. Kauft das Spiel einfach nicht.
Ja, aber es geht ja da auch nicht um Hate-Kultur.
Ich weiß, es geht um die Entwickler, aber auch, das sind erwachsene Menschen. Das sind erwachsene Menschen, die auch sagen können, ich möchte hier nicht mehr arbeiten. Die einfach, der Braindrain hat ja offensichtlich eingesetzt. Und es sind ja dann die Leute geblieben, die vielleicht entweder gehofft haben, was mir leid tut, dass es nicht erfüllt wurde, die vielleicht zu tief drinsteckten, emotional, das sind alles valide Gründe. Aber am Ende des Tages, bist du ein erwachsener Mensch, Alter. Wenn du wo arbeitest, wo es dir nicht gefällt, dann kündige. So dumm wie es klingt, ich sag jetzt nicht, wenn EA Leute so schlecht behandelt und das dann dazu führt, dass die Leute kündigen, dann müssen die ja die Quittung kriegen, dadurch, dass die Spiele schlecht werden und EA kein Geld verdient. So lernen sie das. So, ich finde es okay, aber dieses ständige Empören, wir müssen uns empören, was das neue Thema, geht mir ein bisschen auf den Sack, wenn es jetzt auch bei Gaming ständig anfängt. So.
Ich verstehe den Punkt.
Es gibt ich musste das kurz mal loswerden, weil es mich echt wütend macht, wenn man sich immer so schnell einschießt. Weil ich werde auch wütend darauf und hinterfragt das dann aber auch manchmal und denkt, ist es überhaupt, werde ich gerade instrumentalisiert? Und manchmal muss man da, glaube ich, nochmal nachdenken.
Es ist einfach, einen Finger irgendwo raufzuzeigen. Das stimmt.
Das meine ich.
Genau, das ist schon der Punkt, aber im Endeffekt sind ja alle die Verlierer, ne? Auch EA. So, also es gibt zwar zwei Seiten, ja, aber auch dem muss bewusst sein.
Die Spieler
keiner, nicht. Genau, keiner hat gewonnen. Nicht die Spieler, nicht BioWare, nicht EA, niemand. Das heißt, trotzdem im Endeffekt, dass wenn sowas rauskommt, da auf jeden Fall auch bei EA und BioWare drüber nachgedacht wird. Und ich glaube, dass wenn sich was ändert, dann halt dadurch. Und das ist schon mal was Gutes. Ob man jetzt mit dem Finger, wie weit man mit dem Finger
rauszeigt. Ich bin in dem Fall immer der auch Mecker hat, noch den Shitstorm auf sich nimmt. Es war mir wichtig, das zu sagen.
Nee, ich kann
das
tatsächlich auch
alle
ein bisschen,
guten Gründe gesagt.
Ich kann das ein bisschen nachvollziehen. Also für mich zählt da eigentlich so die Grundmessage, es muss sich generell was an der Spielentwicklung verändern, dass auch die großen Player das kapieren. Aber ich kann auch verstehen, wenn man vielleicht auch die andere Seite vielleicht ein bisschen Schutz nehmen möchte, weil man halt nicht die Hintergründe kennt. Ich habe ja auch im PR-Bereich gearbeitet für einen großen Publisher und ich weiß, dass manchmal der Publisher auch nicht so viel dafür kann. Und dass halt so ein Riesenkonstrukt in dieser Firma drin ist, wo man nicht immer so schnell Entscheidungen treffen kann. Es ist halt alles sehr kompliziert und man kann halt nicht direkt sagen, okay, der ist der Böse und der nicht und das sind die Opfer und so weiter. Ist halt schon etwas komplizierter.
Ein Dialog öffnen, das ist ja das, was auf jeden Fall 100% passieren muss. Und ja, du musst dir erstmal dann die Sachen angucken, wenn es letzten Endes so wäre, so ein Spiel wird rausgebracht und Hauptsache, wir gucken nur aufs Spiel und ist egal, was da passiert ist, solche Geschichten müssen erstmal mehr an die Öffentlichkeit und dann kann der Dialog ja stattfinden und dann kann ja auch sehr legitime Punkte, die natürlich alle genannt hast, keiner will sich dann irgendwie auf den einen Mob versteifen und das andere ja dann damit nehmen, aber wenn diese Diskussionen jetzt langsam anfangen und wirklich mal konkret reden, dann kannst du auch systemisch cool, was ja vernünftig ändern.
Ja, es muss ja immer ein, zwei Shitstorms geben, bevor es dann wirklich sich was verändert. Und das ist ja auch okay, wie gesagt. Ich wollte einfach mal entgegenkommen. Und man muss manchmal auch, gut, auch, ja, auch unbequem, auch wenn man es nicht unbedingt zu 100% vertritt, muss man auch mal die Gegenposition einnehmen, damit es ein bisschen fairer wird, weil wir halt auch Gamer sind, emotional. Natürlich sind wir eher auf der Seite der armen, geprügelten Entwickler, die da irgendwie bei, unter Kerzenlicht, wie bei Dagobert Scrooge mit McDuck, irgendwie bei Kerzenlicht coden müssen.
Es ist nur einfach irgendwie eine erschreckende Entwicklung. Also gerade in letzter Zeit hast du ja diese ganzen Entlassungswellen gehabt, irgendwie bei Capcom Vancouver, bei Activision Blizzard, bei wo war's noch?
So viel, ja, jetzt hast du doch, wer hat noch mal 800 Jobs gestrichen? War das EA? EA war das mit den 800 Jobs, ja. Activision Blizzard, genau, hat es ja auch noch mal genannt. Weil die,
viel, ne?
die halben Prozentpunkte nochmal für die Shareholder waren nicht drin. Wir müssen wieder Leute feuern. So sieht das aus.
Ja, auf jeden Fall eine erschreckende Entwicklung. Hoffen wir mal, dass es besser wird. Das wird wahrscheinlich noch ein ganzes Weilchen dauern.
Aber deshalb habe ich noch gesagt, schaut euch gerne das Buch an. Wie gesagt, also ich vertraue gerne auch noch mal ein bisschen mehr, weil der Jason schon bewiesen hat, dass er zumindest viel abbilden kann und sich viele Quellen noch mal dazu holt. Auch selbst solche Einzelentwicklungsgeschichten wie Stardew Valley, was ja ein Projekt war, was eine Person gemacht hat, die sich quasi selbst instrumentalisiert hat und gecrunched hat und diese ganzen ihr Leben zu der Hölle 5 Jahre lang gemacht hat, um dieses eine Spiel zu produzieren. Da sieht man einfach, was für verschiedene Mentalitäten da zusammengehen. Ne? Ich kann da auch nicht sagen, ob da irgendwie, oh, ich bin froh, einen Job in der Spieleindustrie zu haben und vielleicht liegt es an mir, dass es nicht richtig funktioniert, was da alles die Gedankengänge sind. Hauptsache, an die Luft kommen und dann hoffentlich systemisch ein bisschen was ändern. Vor allem wäre ich interessiert zu sehen, hier was in Japan konkret abgeht, weil ich glaube, alleine da ist die Arbeit und Charme und wir halten uns zurück. Gut, du könntest wahrscheinlich Geschichten noch in Löcher erzählen von, wie war die Entwicklung bei Scalebound und andere Sachen, die nie wirklich passiert sind.
Oder ein Kickstarter-Projekt ist ja auch dabei gewesen. Das war doch das von Obsidian.
Gerade da, wo man erwartet, dass es anders zugeht, genau, weil man ja die Freiheit hat.
Genau deswegen ist dieses Buch so interessant, weil es eben unterschiedliche Projekte hat und unterschiedliche Spiele, die ein ganz anderes Budget haben, ganz andere Form der Entwicklung und gerade da ist es sehr interessant, also schon auch empfehlenswert, dieses Buch, wenn man sich eben für solche Entwicklungsprozesse interessiert, um zu verstehen, warum denn was wie geworden ist. So, jetzt bei
es gibt ein super tolles GTA-Buch, da gibt's aber weniger um Probleme, wobei die auch, aber auch die ganze Entstehungsgeschichte von GTA von Anfang bis zum ersten PlayStation-Teil dann in 3D, PlayStation 2.
Das wurde verfilmt mit Daniel Radcliffe auch.
Echt?
Wirklich?
Ja, das war ein TV-Film.
Aber weißt du den Titel noch? Weil er fällt mir gerade nicht ein.
Das war nur ein TV-Film. The
Almost True Story of irgendwie Rockstar oder so. Ich habe vergessen, wie der Titel heißt, aber es war ein sehr schönes Buch.
Ich google es, bevor wir hier
Google Schluss machen. Check
noch mal. The Game Changers.
The Game Changers, ne? Kann man da noch mal angucken.
Aber nicht das, was ich meine.
Ich bedanke mich bei euch natürlich, dass wir wieder so eine unterhaltsame Runde haben. Bei euch da draußen, dass ihr so fleißig zugeschaut habt. Wir haben noch viel mehr Sachen. Gleich Endgegner Wrestling.
Passend zu WrestleMania. Wäre ich gerne gewesen, aber da hat Fabian gesagt, ich muss dabei sein.
Gegen Fabian und wer noch?
Gegen Gunnar.
Wusste ich nicht, dass die beiden so Wrestling-Fans
sind. Ja, schaut es euch an, das gleiche los. Wrestling-Endgegner.
Schaut es euch lieber an als WrestleMania, das war nicht so doll.
Ja, die läuft übrigens noch, habe ich das Gefühl. Und tschüss.
Never ending story. Tschüssi.
Ciao.